Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, eurem Sex and the City Podcast mit Alessa,
Karin
und Judith.
Wir sind drei Frauen in den 30ern und haben damals wie heute Sex and the City geguckt. Im Bradshaw Club reden wir darüber, was wir früher über die Serie gedacht haben und was wir heute darüber denken. Und heute geht es um die Folge Böse Spielchen. Und ich lache deswegen, weil ich auch beim Gucken der Folge sehr oft gelacht habe und ich muss ganz viel mit euch bereden.
Das ist ja die Folge 13 von Staffel 2.
Ja.
So weit sind wir schon. Wow.
Ja.
Ich mag die Folge ja, ne? Also ich habe die ganz oft geguckt, direkt im Anschluss an die letzte Folge, die ja so traurig und so melancholisch endet.
Ja.
Und die Folge startet ja irgendwie direkt so mit so einem Feeling.
Ja, mit I Will Survive. Ich meine, dieses Lied, ich habe einfach schon mal geschrieben, tolles Lied, mag ich auch sehr. Und es passt so als Gegensatz zur letzten Folge. Da sind wir ja sehr melancholisch rausgegangen mit einem Lied, das sehr tragend ist. Und ich meine, ich sag's, wie es ist. Ich habe das Lied, habe ich mir abgespeichert in meine Spotify-Playlist. Und immer, wenn es mir jetzt ein bisschen schlecht ging und ich wollte, dass es mir noch ein bisschen schlechter geht, habe ich das Lied gehört. So, ich sag's, wie es ist.
Wunderbar.
Und deswegen fand ich es heute gut, dass diese Folge mit I Will Survive anfängt und einem direkt in so eine Mut rein katapultiert von, ja, wir schaffen das.
Carrie ist ja auch ganz klar in dieser Phase, die wir alle kennen. So, die Trauer ist vorbei, stattdessen kommt jetzt halt Wut. Ich finde, das ist irgendwie, jeder von uns kennt das. Sie wird ja immer unfassbar gut zusammengeschnitten gezeigt, wie sie sich halt bei all ihren Freundinnen halt über Big beschwert und wie sie einfach in einer Tour darüber redet, wie scheiße er ist und dass er den Verlust erlitten hat, weil sie ist ja so super und so. Und sie redet und da musste ich das erste Mal lachen, weil jeder von uns kennt diese Phase.
Ja.
Und ich war trotzdem irgendwie total genervt von Carrie, weil ich dachte, ist ja jetzt gut. Wir haben es dir von Anfang an gesagt.
Aber ich fühle es auch heute, ich fühle es umso mehr, weil ich habe so eine Kacklaune heute. Ich hatte einen Platten am Fahrrad, ich musste nach Hause schieben. Ich habe hier ein großes Glas Wein und ja, freue mich aber, dass wir jetzt hier sind. Also da habe ich mir eben schon gedacht, jetzt, wenn wir uns hier zusammensetzen, da wird es bestimmt auf jeden Fall besser. Also ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen meine Stimmung vielleicht aufheitern können, im besten Fall.
Ja, ganz bestimmt sogar.
Ja, Judith, you will survive.
Genau, I will survive. Auch den Platten. Ich habe aber noch, bevor wir in die Folge starten, noch einen kurzen Fun-Fact.
Gott, wir sind einfach viel zu krass reingegangen, merke ich gerade. Ohne
das ist noch nie
ohne
passiert.
Irgendwas, einfach Deep Dive in die Folge rein.
Stimmt.
Wow, das haben wir noch
alles
nie
über
gemacht.
Bord geworfen, was wir sonst gemacht haben. Was ist mit uns
los? Keine Angst, Leute.
Judith.
Die Strukturen bleiben. Wir fangen an, erstmal natürlich mit dem Recap von Are You a Charlotte von Kristen Davis Podcast. Und da war diese Woche Michael Patrick King zu Gast. Und das ist ja einer der beiden Regisseure, beziehungsweise auch einer von denen, die die Folgen schreiben. Und da wurden sehr interessante Dinge gesagt. Die eine Sache ist die, dass Kristen Davis gerade so ein bisschen auf der Suche ist nach ein paar Infos, weil sie hat vor ein paar Folgen erzählt, dass sie damals einen 7-Jahres-Vertrag bekommen hat als ersten Vertrag. Und das ist ganz normal gewesen zu der Zeit. Und ihr wurde dann danach noch ein anderer Vertrag vorgelegt, der sie quasi zu einem reoccurring Character machen sollte. Also nicht zu einem der 4 Hauptcharaktere, sondern jemand, der halt immer wieder mal vorkommt, so wie Stanford. Und
nein.
Sie hat den aber nicht unterschrieben. Und jetzt hat sie in der letzten Folge davon erzählt, dass sie glaubt, dass hinter den Kulissen irgendeine Person war, die Charlotte quasi demoten wollte. Also nicht promoten, sondern die also herabstufen.
Was?
Und sie
nein.
hat ihn halt gefragt, ob er davon wusste. Und er so, nee, ich wusste davon auch nichts. Und
natürlich
sie ist
sagt
so ein
er
bisschen,
jetzt nein.
Nee, dachte ich auch.
Also wirklich. Als ob der jetzt sagt, ja, ich war das. Entschuldigung.
Ja. Und sie hat ihn aber gefragt, ob er das war. Und er so, nee, ich war das nicht. Ich weiß da nichts von. Und sie ist gerade so ein bisschen auf der Suche danach, so wer das war, der Charlotte so ein bisschen rauskegeln wollte.
Jetzt wäre ja halt total interessant eigentlich, ob halt Charlotte als Rolle rausgeschrieben werden sollte, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht wegzieht oder irgendwas anderes oder nicht mehr da reinpasst. Also ob es an der Rolle lag oder ob es an ihr, an der Schauspielerin lag.
Ich glaube, es lag an der Rolle. Also da haben die ja eh viel drüber geredet, dass es ja mit Charlotte so schwierig war, dass sie nicht so ein Profil hatte wie die anderen drei, sondern dass sie ja auch in der Buchvorlage von Candice Bushnell oder Bushnell, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird, da ist sie ja eh schon eine Zusammenführung von verschiedenen Freundinnen. Also dass sie quasi alle möglichen Geschichten sind halt immer Charlotte passiert und dass sie sich so ausgeformt hat, ist erst viel später passiert. Aber was auch interessant war, sie haben darüber geredet, dass Charlotte deswegen so ein wichtiger Charakter war, weil die Serie ja so mit so vielen Stereotypen bricht und so viele Geschichten erzählt, die vorher nicht erzählt wurden, auch im Fernsehen. Und dass Charlotte so ein wichtiger Teil davon ist, weil sie quasi die Tradition repräsentiert und dass es quasi innerhalb der Gruppe und auch für diese ganze Erzählung so wichtig ist, dass sie quasi als Repräsentantin der Tradition, dass sich daran das immer so abarbeitet. Und das, finde ich, macht total Sinn.
Es macht total Sinn. Es ist trotzdem, finde ich, interessant, dass die Person, die die Tradition repräsentieren soll, am meisten Dates und Sex hat. Weil das ist ja schon wieder gegen dieses, ne? Also
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ihr so viele Stories einfach immer zugeschrieben wurden, weil sie ja auch die ganze Zeit datet und ihren Perfect Match sucht. Oder vielleicht gerade deswegen, ne, weil sie ja so auf der Suche ist, dass sie ja, also das ist ihr ja viel wichtiger, als bei sich selber anzukommen. Und deswegen datet sie die ganze Zeit. Ja, und aber die zweite Sache, und die finde ich noch spannender, Michael Patrick King hat gesagt, es gibt zwei große Fehler, die sie bei Sex and the City gemacht haben. Der erste ist, dass Sam mit Charlottes Bruder geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob ihr beiden die Folge kennt, aber das kommt später irgendwann. Da ist Charlottes Bruder in der Stadt, weil er sich getrennt hat von seiner Frau. Oh. Und es war halt auch so eine Bilderbuch-Ehe.
Ja,
und Charlotte
ist
ganz devastated und sie backt dann auch diese Muffins und so.
Ja.
Und er nachtet bei ihr. Und Sam trifft ihn halt und schleppt ihn ab und schläft mit ihm. Und Charlotte ist total sauer auf Samantha und die haben danach so einen kleinen Streit miteinander und er sagt, das ist der eine große Fehler und ich liebe Kristen.
Warum? Ich frage mich so.
Hat er nicht gesagt. Er hat es nicht gesagt. Ich glaube, weil das irgendwie gegen Sams Charakter vielleicht eigentlich nicht passt oder so.
Aber sie hat ja nichts falsch gemacht.
Nee, finde ich auch. Also er hat es nicht richtig ausgeführt. Ich glaube, es hat was mit Familie zu tun, weil das ist nämlich der zweite Punkt und ich liebe Kristen Davis dafür, dass sie nachgefragt hat, was war der zweite große Fehler? Und dann sagt er, die Tatsache, dass sie Carries Vater mit ins Spiel gebracht haben. Weil er tritt ja nicht auf, also nicht persönlich, aber sie erzählt ja später, wenn sie bei Vogue arbeitet, ist das, glaube ich, erzählt sie ja davon, dass quasi ihr Vater, dass er sie und ihre Mutter sitzen lassen hat, wenn mich nicht alles täuscht, als sie vier war, ist er abgehauen. Und da sagt er, dass das ein großer Fehler war, weil es ging immer nur um die Frauen und die einzigen Eltern, die ins Spiel kommen, sind immer nur die Eltern der Partner, also vor allem die Mütter der Partner, weil das immer in den Beziehungen dann eine wichtige Rolle spielt. Und Mirandas Mutter kommt ja vor, aber sie kommt auch nicht persönlich vor, sie stirbt ja einfach nur. Also wir lernen sie auch nicht kennen, sondern wir behandeln eigentlich nur, was passiert, wenn deine Eltern halt sterben, ne? Und da geht's nicht um die Mutter, sondern um diesen Moment in deinem Leben, wenn halt ein Elternteil stirbt. Und das sagt er, das waren die zwei großen Fehler, dass Sam mit Charlottes Bruder geschlafen hat und dass sie Carries Vater mit ins Spiel gebracht haben. Sie haben auch davon erzählt, dass irgendwie Carrie irgendwo ein Bild von ihm in der Schublade gehabt hätte, aber ich habe keine Erinnerung an diese Szene und ich habe das so oft gesehen. Ich erinnere mich nicht daran, aber anscheinend gab es irgendwo eine Szene, vielleicht ist es auch bei den Deleted Scenes oder so, dass Carrie sich ein Bild anguckt von ihrem Vater.
Ich bin ja jetzt die vollkommen falsche Ansprechpartnerin, weil mich musst du lange fragen, bis da irgendeine Szene aufploppt. Aber vielleicht kommt sie dann wirklich in dem Moment, wenn es dann darum geht, so als Rückblick vielleicht. Aber
also ich erinnere mich nicht dran. Und eigentlich denke ich kenne alle Szenen.
Ja, aber finde ich jetzt aber auch wieder so, warum ist das auch ein Fehler? Ehrlich gesagt, verstehe ich beides überhaupt nicht.
Ich finde, das ist bestimmt aus einem guten Grund da reingeschrieben worden. Und gerade das mit Sam und Charlottes Bruder finde ich irgendwie nicht fehlerhaft. Also das.
Nein, und auch, dass man mal Väter in die Verantwortung nimmt. Und das passiert ja in dieser Folge. Ich meine, da kommen wir ja viel, viel später erst dazu.
Ja.
Aber das.
Staffel 4 ist das doch erst, oder? Wenn Carrie
Ja, das kommt erst wirklich. Ja. Also da kommen wir noch lange nicht hin. Aber dass man darüber auch mal spricht und das zum Thema macht, finde ich eigentlich unterrepräsentiert. Als
Absolut.
Dass das irgendwie ein Fehler ist, das reinzubringen.
Ja, weil ich finde, und das ist ja jetzt eigentlich der große Bogen zu dieser Folge, eigentlich liegt das ja auch ein bisschen nahe. Also vielleicht können wir ja damit mal in diese Folge dann reinstarten.
Ganz genau.
Darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, als ich die Folge gesehen habe.
Ja,
wir sind ja schon reingedeift, aber Judith, wir brauchen natürlich erstmal deine Zusammenfassung.
Okay, die ist aber kurz diesmal. In dieser Folge geht Carrie zur Therapie. Sam datet einen Sportfan. Miranda hat eine Fensterflirterei mit ihrem Nachbarn. Und Carrie schläft mit John Bon Jovi.
Ich habe mich so gefreut.
Alessa hat so, als sie die Folge geguckt hat, stand auf einmal bei uns im Gruppenchat, ist das John Bon Jovi? Und 1 Million Herzen dazu.
Also hör mal, John Bon Jovi, wenn er nicht zu den heißesten Männern gehört hier, dann weiß ich aber auch nicht.
Karin, also in dem Alter auf jeden Fall. Ja, ich fand jetzt irgendwie später nicht. Hat er seine Hotness ein bisschen verloren, aber.
Ja, aber. Also,
ja, aber wir können ja erstmal also, vorne anfangen. Wir waren ja, ja schon bei I Will ja. Survive.
I Will
ja.
Survive.
Und ja, ich liebe das. Die Folge fängt damit an, dass das Lied ertönt und man sieht so Carrie, wie sie am Aufräumen ist, am Aussortieren. Sie räumt irgendwie Zeitschriften weg und weiß nicht, ob sie das Bett neu bezieht oder so, ist auf jeden Fall so richtig geschäftig in ihrer Wohnung und sagt halt so im Hintergrund, dass in so einem Leben, wo es immer darum geht, nach einer Beziehung zu suchen, kann es auch manchmal nichts Besseres geben, als eine Beziehung zu verlassen. Und ich fühle diesen Moment so sehr, weil letzte Woche war das so schwer mit Big und sie hat es endlich hinter sich gelassen. Und jetzt ist sie da in ihrer Wohnung und alleine und legt gute Musik auf und hat irgendwie ja sich selber wieder so ein bisschen mehr im Fokus. Mag ich total gerne.
Kümmert sich um sich selbst, macht für sich sauber, bezieht irgendwie das Bett frisch und lässt damit ihr auch so ein bisschen die Altlasten, könnte man da jetzt rein interpretieren, ne? So ein bisschen ziehen. Das finde ich auch total schön.
Ja, habe ich aber auch sehr gefühlt, weil das ist auch dieses, na, einerseits haben wir jetzt erstmal das Außen aufräumen, wir kommen ja dann später so ein bisschen zum Innen aufräumen, aber ich fühle das total, weil das hat auch sowas Erlösendes manchmal, wenn man einfach nicht mehr kämpfen muss. So. Ja. Und diese Beziehung mit Big war ja für Carrie einfach nur ein Kampf. Es war ja immer nur ein Kampf, ein Rangeln, ein wer hat jetzt hier die Oberhand, wer hat Recht und nach welchen Kriterien wird hier gerade gespielt. Und das einfach mal nicht mehr machen zu müssen, ich glaube, das ist, also ich weiß es auch so, dass das sehr erlösend ist und habe das dann aber auch bei ihr sehr gefühlt. Aber ich habe natürlich auch gefühlt, was wir schon angesprochen haben, dieses, dass man dann sehr viel redet, aber nicht so, oh Gott, ich will über den unbedingt reden, sondern es hatte viel auch, wie Alessa schon gesagt hat, mit Wut zu tun. Und ich liebe diese Phase eigentlich am allermeisten, wenn man sich getrennt hat oder wenn man irgendwie aus so einer Situation raus ist, weil Wut bringt Energie. So, es ist nicht mehr Trauer, die gefühlt Energie zieht, sondern Wut, die bringt einem Energie und die lässt einen wieder so aufleben und das merkt man ihr halt total an.
Mhm. Ja, und dann kommt ja auch, also sie sagt dann ja noch, das Beste ist, man hat endlich wieder Zeit für die Freundinnen, weil man halt keinen Boyfriend mehr hat. Und dann sieht man genau das, was Alessa eben schon beschrieben hat, dass sie halt die ganze Zeit Sam und Charlotte und alle so voll labert, dass er sie überhaupt nicht verdient hat und dass sie das Beste ist, was ihm je passiert hat und dass sie so magisch ist und dass sie so ein Kavum hat und dass er das überhaupt nicht hat und jetzt, wo er sie nicht mehr hat, ist sein Leben nur noch langweilig. Und ich verstehe das so gut, diese Phase, wo man endlich sauer auf jemanden sein kann, ja, der einen halt schlecht behandelt hat.
Und die auch endlich
sieht,
was man die ganze Zeit gegeben hat. Das sieht man ja oft nicht in einer Beziehung, die man dann verlässt. Ne? Man sieht dann ja, wenn es vorbei ist, erstmal, boah, ich habe das gemacht und ich habe so viel investiert, was kriege ich zurück? Ein Sack voll Scheiße. Ne? So, also das sieht sie ja gerade erst. So. Von daher,
das ist schön, Alessa.
Von daher finde ich das schon total gut, dass sie an diesem Punkt jetzt angekommen ist und das auch endlich mal sieht, was ihr ja andere oft gesagt haben. Also das finde ich schon ziemlich toll. Ich muss aber auch gestehen, ich kann verstehen, wie denn da Miranda oder Sam, ich habe es bei den beiden besonders im Kopf, dann da sitzen mit so leicht glasigen Augen, die Stirn entfalten und sie dann angucken und mit so einem Mix aus Verständnis, aber auch irgendwie vielleicht Ungeduld, was mag es sein? Mhm. Ungeduld vielleicht?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen, man weiß halt von außen, dass sie das jetzt gerade eigentlich für sich braucht, um das für sich so durchzuarbeiten. Und es ist für mich schwer nachzuvollziehen, weil irgendwie dachte ich auch so, ja, ich verstehe das auch. Also die Art, wie sie redet ja auch teilweise richtig schlecht auch über ihn, ne?
Und auch sehr schnell. Auch so, sie ballert das so raus.
Genau. Und so habe ich das halt gemacht, als ich mit 18 mit meinem ersten Freund Schluss gemacht habe, ne? Wo ich auch dann so richtig sauer darüber war, wie der mit mir umgegangen ist und so. Und dachte dann auch so, ja, puh, Carrie, so mit Anfang, Mitte 30, also ist halt die Frage, wie umfangreich das wirklich war, ne, dass sie da immer nur drüber so geredet hat. Aber anscheinend ja so viel, dass die anderen das Gefühl hatten, ihr zu sagen, dass sie mal zu einer Therapeutin gehen soll, anstatt sie halt immer voll zu labern. Andererseits ist das auch ungefähr die toxischste Beziehung, wollten wir ja eigentlich nicht mehr sagen, aber die schlimmste Beziehung aller Zeiten gewesen. Das ist auch angemessen, dass sie da mal richtig die Abrechnung macht, ne?
Ja, aber trotzdem finde ich gerade deswegen, weil, und ich sag's jetzt nochmal, es die toxischste Beziehung aller Zeiten war, finde ich diesen Ratschlag von Sam sehr, sehr gut. Geh doch mal zu einer Therapeutin, red doch mal mit der darüber, weil das vielleicht auch Grenzen erreicht bei Freundschaften. Was willst du denn? Also du kannst natürlich noch so viel mitmachen und sagen, natürlich ist er ein Arsch, natürlich hat er dich nicht verdient, aber er hat ja viel kaputt gemacht und das weiß ich nicht, ob das Freundinnen alleine reparieren können oder ob es so viel kaputt gemacht hat.
Samantha sagt ja auch, wir sind genauso kaputt wie du. Du lässt ja auch einen Blinden nicht den Blinden führen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil, also sehr, ich meine, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten mit der Situation, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch gerne mal Sachen bei Freundinnen ablasse. Gut, ich hatte zusätzlich Therapie. Vielleicht hebt sich das dann ein bisschen auf. Aber ich war dann auch so ein bisschen, wo ich dachte, na, also müssen sie jetzt wirklich ihr das so um die Ohren hauen? Also anstatt sie ein bisschen mehr zu empowern. Also man hat das überhaupt nicht gemerkt, wie sie vielleicht darüber sprechen oder eingehen, sondern es ging ja immer nur aus Carries Sicht und wie Carrie redet. Das war das Einzige, was wir gesehen haben. Und gleichzeitig bin ich aber auch bei Samantha und sage mir, okay, aber irgendwann ist halt auch eine Grenze erreicht und dann braucht man vielleicht auch einfach mal jemanden, der von außen drauf schaut oder der sich einfach mit bestimmten Sachen auskennt. Und also ich bin ja sowieso pro Therapie und das hätte Carrie schon viel, viel eher machen sollen.
Ja,
generell,
absolut.
Auch unabhängig von Big. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, also da einfach diesen, weil das ist wie so ein, ich glaube, ich fühle Carrie in der Situation sehr, weil es ist wie so ein Vorwurf, so, hey, wir wollen uns das nicht mehr anhören, was du redest. Und deswegen mach jetzt mal Therapie. Anstatt zu sagen, hey, du, vielleicht sind hier irgendwie Grenzen erreicht oder vielleicht ist irgendwas ganz anderes in dir, was du vielleicht noch verarbeiten musst oder. Aber es kommt richtig so, bam, wir wollen dir nicht mehr zuhören, deswegen mach mal Therapie.
Ja. Da weiß man aber auch natürlich nicht, das wird uns als Zuschauerinnen ja verwehrt, wie lange geht das schon? Wie viel redet sie schon darüber? Und ist es immer das Gleiche? Ne? Oder also kommt sie einfach auch nicht zu einem Schluss? Kann ja auch sein, dass sie immer, immer wieder alles nochmal durchdenkt und überlegt und nochmal durchdenkt und aber nicht zu einem Schluss kommt. Ne? Das sehen wir ja natürlich nicht. Vielleicht ist es dann der Punkt, ja.
Also ich dachte gerade, dass ich es eigentlich, jetzt wenn ich drüber nachdenke, bin ich glaube ich auf der Seite der Freundinnen. Weil wenn ich mir vorstelle, es gäbe eine Freundin, und ich weiß nicht mehr, was ich zu der sagen kann.
Ja.
Ne? Dann wäre das auch der Punkt, wo ich sage, meinst du nicht, dass das eine gute Idee wäre? Ich finde, in der Folge kommt es aber nicht ganz so rüber. Da kommt es eher so rüber, wie du gerade meintest, Karin, von wegen so, ey, du laberst uns hier einfach zu viel voll. Ne? Und sag's mal deiner Therapeutin. Und dachte aber eigentlich auch, ich fand das voll gut, was du eben gesagt hast, Alessa, von wegen, das war eine krasse Beziehung und da sind krasse Sachen passiert. Das wäre eigentlich was wirklich wert wäre, das auch einfach aufzuarbeiten mit jemandem. Ne?
Total.
Ja, es gibt bestimmt Leute, die schaffen das alleine, das aufzuarbeiten, aber es ist nie falsch, das mit einer professionellen Person zu machen.
Ja.
Und deswegen. Irgendwie glaube ich, also wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich an dem Punkt wäre, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen kann, um einer Freundin irgendwie zu helfen, dann wäre das, oder ne, ist das auch der Punkt, wo ich dann sage, so, da kann man echt einfach in die Therapie gehen. Und finde aber auch ein bisschen schade, wie Carrie da reagiert.
Ich finde es nicht nur ein bisschen schade. Ich finde es ganz, ganz schade. Und da hatte ich schon wieder so einen Hals, da habe ich auch nicht mehr gelacht.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich sehe mich in ihr. Also ich meine, ich bin jetzt seit einer Weile, habe ich auch Therapie und also finde das auch sehr gut. Und wir haben das ja schon öfter hier besprochen. Aber ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, wo ich auch, weil Carrie ist ja so ein bisschen so sarkastisch. Von wegen, ich glaube nicht an das Ganze. Ich glaube, die Leute früher haben auch keine Psychologen gebraucht. Und ne, das ist ja das, wo sie ja auch sagt, ich habe ja euch. Was ich auch von ihr ein bisschen so viel finde, so diese emotionale Arbeit zu verlangen. Und ich erinnere mich aber auch an Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich auch dachte, hä, was soll mir denn einer helfen? Was soll denn da schon gesagt werden? Was soll denn einer mir irgendwie, wenn man also selber denkt, es Also wenn man gar nicht davon ausgeht, dass irgendwas einem helfen kann oder selber gar nicht sieht überhaupt, dass man vielleicht in manchen Dingen sich eigentlich schlecht fühlt, aber man ist es so gewohnt, dass man deswegen gar nicht auf die Idee kommt, dass man das verändern könnte. Und da war ich also auch so ein bisschen, wie sie da geredet hat. Und denke halt, es ist ein bisschen schade, dass sie das so darstellt. Es ist aber auch 25 Jahre her. Gleichzeitig ist sie ja trotzdem offen dafür und geht ja trotzdem mal hin.
Aber ich finde trotzdem, wie sie vorher, um da noch mal ganz kurz nicht direkt in die Therapie zu gehen, ich finde es vorher sehr schade, wie sie mit ihren engsten Freundinnen umgeht. Also erstmal dieses emotionale Outsourcen wollen mit einer Selbstverständlichkeit, die eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Also ich sag ja auch immer zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich euch irgendwas erzähle, boah, sag, wenn ich zu viel rede oder so, ne? Weil ich möchte ja auch nicht andere belasten. Und dann greift sie auch noch Miranda an und sagt, ja, dass du eine Therapeutin hast, ist klar, so verkopft, wie du bist.
Ja, das also, fand ich auch unter aller Sau.
Das heißt, man weiß ja, was sie für eine Einstellung hat zur Therapie und greift damit ja Miranda an. Und was war mir noch aufgefallen, was ich ganz schlimm fand, habe ich gerade vergessen, weil ich so sauer bin auf sie. Ich fand, wie sie da mit der Therapie und mit der Idee umging, fand ich ganz falsch. Und jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Sie sagen ihr ja, suchst du dir vielleicht die falschen Männer aus? Nein, ich bin nicht das Problem. So, also das schiebt sie ja ganz weg und das finde ich so schade.
Also ich finde das, also im Fall von Big auch verständlich, weil sie war nicht das Problem. Aber es ist halt irgendwie so dieses alte Bild von Psychologen oder auch, eigentlich sie nennen sie auch immer Psychiater da in der Folge, was ja, also auf Englisch sagen sie Shrink, das ist so ein Begriff, der eigentlich so ein bisschen abwertend ist, so, wie sagen wir denn, Seelenklempner. Und das ist es, sie soll ja gar nicht zum Psychiater, weil PsychiaterInnen also machen andere Arbeit und verschreiben halt auch Medikamente und so. Und es ist halt irgendwie dieses alte Bild davon, ja, wer zum Shrink geht, ist irgendwie gestört und verrückt. Und das kommt, wird ja auch später noch ausgesprochen, dieses Verrücktsein und von wegen, dass halt so verkopfte Leute irgendwie das nur machen. Und das ist ja zu der Zeit überhaupt nicht im Gespräch gewesen, auch gesellschaftlich, dass eigentlich jede Person ihre Struggles hat und jede Person auf irgendeine Weise Sachen mit sich rumträgt oder Erfahrungen, weil niemand hat ein Leben, das irgendwie frei ist von Erfahrungen, die einfach einem schwer auf der Seele liegen können oder die das Verhalten, das man hat, irgendwie negativ beeinflussen, vielleicht auch ohne, dass man das weiß.
Ja. Absolut, aber ich glaube, genau wie du sagst, und deswegen sehen wir Carrie so, wie sie gerade ist, wir sind halt da vor 25 Jahren und selbst ich habe mich schwer getan, irgendwann zu sagen, okay, ich gehe zur Therapie und das dann wirklich öffentlich, was heißt öffentlich, ich habe ja keine Pressemitteilung rumgeschickt, aber darüber mit meinen Freunden zu sprechen, mit meiner Familie zu sprechen und so und das da wirklich zu sagen, hey, aber ich mache das und da wurde auch erstmal mit großen Augen viel geguckt, also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei meinen Freundinnen, sondern eher so in der Familie, weil da einfach noch so ein Bild oft herrscht von, oh Gott, was ist jetzt los? Was hast du jetzt? Ja, jetzt ist aber richtig schlimm. Und ich dachte, ja, mir geht's einfach nicht gut und ich muss irgendwie mit mir klarkommen und ich weiß nicht wie und bin da froh, wenn mir da jemand hilft. Und das wollte ich dazu gerade noch sagen, das ist natürlich vielleicht auch ein paar Menschen vergönnt, dass sie damit aufwachsen, ein sehr gesundes Verhältnis zu sich zu haben, zu ihren Grenzen zu haben, zu ich weiß nicht was zu haben und die das dann vielleicht wirklich in Anführungsstrichen nicht brauchen. Und trotzdem würde ich zu jeder Person sagen, und wenn es nur mal ein paar Stunden sind, einfach mal zu machen, um Themen aufzuarbeiten, um einfach, keine Ahnung, jeder hat einfach ein Päckchen und das kann niemand sagen und das würde so viel helfen. Ja. Vielleicht auch gar nicht, wenn man das immer in Therapie machen muss, aber wenn man das von vornherein vielleicht mehr gelernt bekommt oder eine Offenheit dafür herrscht, darüber zu sprechen und sich jemanden anzuvertrauen und in so einem professionellen Verhältnis, sage ich mal. Ja. Vielleicht kann das nicht jeder mit Therapie und dann denke ich mir manchmal, und wenn ich auch wirklich nicht überzeugt bin von Coaching, weil ich dann immer denke, boah, die wollen irgendwie einem immer nur was verkaufen. Aber für manche Leute ist das vielleicht auch ein Weg, damit anzufangen oder wenigstens über irgendeine Art Zugang zu sich zu finden. Und dann denke ich mir, gut, dann fang halt damit an. Aber
ich finde, man muss halt aufhören, den Weg zu einem Coach oder zu einer Therapeutin witzig, ob ich gender, ne? Auf jeden Fall. Man muss damit aufhören, diesen Weg dahin als Schwäche zu sehen. Oder ja, du bist so schwach, du kannst das nicht mehr alleine. Es ist eine unfassbare Stärke, wenn du bereit bist, dir selber etwas zu gönnen, was dir gut tut und was dich weiterbringt. Mhm. Und ich finde es so schade, dass es immer noch so tabuisiert wird. Das ist so falsch. Ja.
Total. Und ich finde auch genauso, wie es wichtig ist, dass man auch eine Therapeutin oder einen Therapeuten findet, wo man sich wohlfühlt, der zu einem passt, der einen auch checkt so ein bisschen. Geht das bei Coaches genauso? Also ich glaube, du hast recht, es gibt ultra viele komische Windy-Typen und auch Frauen, die irgendwie, weil der beruflich geschützt ist, die haben irgendein Zertifikat und sagen so, ja, ich helfe dir in der Lebenskrise. Da gibt es, glaube ich, viele, die da das überhaupt nicht gut können. Es gibt auch welche, die ganz toll sind, die das dann können. Und im Endeffekt, so über welchen Weg man da Unterstützung bekommt, ist gar nicht so wichtig. Und auch, weil du gerade eben meintest, ne, mir geht's nicht gut. Und das ist natürlich so, auf jeden Fall der späteste Punkt, zu dem man vielleicht zur Therapie geht. Aber an sich glaube ich, selbst Leute, die gut zurechtkommen, also es ist jetzt auch so, auch im Moment gehe ich aktuell zur Therapie und es ist nicht so, dass ich jetzt gerade eine furchtbare Zeit durchlebe. Also jetzt mal abgesehen von irgendwie Weltgeschehnissen oder sonst was. Aber es ist einfach hilfreich und es gibt Themen so, wo ich merke, Mensch, das hätte ich jetzt in 4 Monaten alleine, hätte ich an den Punkt kommen können oder nach einer Sitzung mit einer Person, die dafür ausgebildet ist, Leuten dabei zu helfen, diese Punkte zu sehen. Und genauso wie ich mit meiner Blasenentzündung zum Gyn gehe, gehe ich irgendwie mit meinen Schwierigkeiten, wo ich merke irgendwie, das ist eine Situation, die kehrt immer wieder und das könnte einfacher gehen in meinem Leben, gehe ich damit zur Therapeutin. Und ich glaube, wir haben hier ein ganz klares Plädoyer pro Therapie. Natürlich, klar, haben wir ein Gesundheitssystem, das es jetzt nicht so leicht macht, auch einen Platz zu bekommen, auch bei einer Person, die einem gefällt. Aber es lohnt sich, Leute. Auch wenn ihr denkt, oh, ich kann es aber eigentlich doch schaffen und so schlimm geht's und ich will mich ja noch gar nicht von der Brücke stürzen. Das ist nicht der Punkt erst, wo man diese Hilfe suchen kann, sondern eigentlich, wenn man merkt, also eigentlich immer. Man kann immer zur Therapie gehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch, glaube ich, ein Trugschluss von vielen, dass sie denken, mir muss es erst richtig schlecht gehen und dann kann ich das erst in Anspruch nehmen. So ist das nicht, sondern wenn man irgendwie ein Problem sieht oder ein Problem hat und das muss jetzt nicht gleich, ich sag mal, ich werde es einfach mal ein Raum Depression sein, so, weil das, ich glaube, das ist für viele Menschen der Punkt, wo sie dann vielleicht dann doch mal zum Psychologen oder zur Psychologin gehen. Oder zur Therapeutin oder zum Therapeuten. Das kann auch schon woanders anfangen. Und trotzdem hat man das Anrecht auch darauf, sich da einen Platz zu nehmen, einen Platz zu suchen. Und das habe ich nämlich auch schon von vielen gehört, man nimmt auch niemanden den Platz weg. So.
Ja.
Sondern wenn du das brauchst, dann brauchst du das. Dann ist das dein Platz und niemand sagt, dass man, wie ich jetzt zum Beispiel, da 4 Jahre hocken muss. Vielleicht braucht auch jemand nur mal 5 Stunden, um bei sich aufzuräumen. Und dann ist das ja auch fein. So. Deswegen ist es so ein komplexes Gebilde und so überhaupt komplex, dieses Thema. Das kann man gar nicht so runterbrechen. Und ich glaube, wir sind uns echt wirklich einig zu sagen, ey, wir sind alle pro psychische Gesundheit, weil sich das auf alles auswirkt. Das ist einfach so wichtig.
Und ich denke, ich kann das auch einfach guten Gewissens anbieten, wenn ihr jetzt gerade zuhört und irgendwie unsicher seid oder Fragen habt oder so, schreibt uns eine Privatnachricht. Hier sitzen 3 Frauen, die haben Erfahrung. Also wir sind da gerne für euch da und unterstützen euch.
Ja. Auf jeden Fall. Es gibt eine Telefonnummer, das ist die 116117. Das ist generell die Telefonnummer in Deutschland für Arzttermine, wo man anrufen kann, wenn man einen Arzttermin braucht. Und da kann man auch anrufen für Psychotherapie. Und dann sagen sie einem, je nachdem, wo man wohnt, ne, welche Termine, welche Ärztinnen da in der Nähe sind. Und da kann man einen Termin bekommen. Es ist nicht immer so leicht, also wie es jetzt gerade klingt. Aber mir ist gerade eben ein Satz eingefallen, dass eigentlich die Leute, die in der Therapie sitzen, die sitzen da wegen der Leute, die nicht in die Therapie gehen. Ja. Das heißt, jeder, der sich darum kümmert und auch ehrlich zu sich ist und da mal hingeht und darüber nachdenkt, der tut was Gutes, auch nicht nur für sich selber, sondern auch für alle Menschen um einen herum. Und mehr gibt's dazu vielleicht nichts zu sagen.
Interessant finde ich es, wenn wir mal kurz wieder Richtung Serie gehen wollen, dass Stanford ja gleich bei 3 Therapeuten ist.
Ja.
So, also er, also das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja.
Er ist ja so irgendwie der Gipfel. Er geht zu einem an einem Wochentag, zum anderen, warte, einer kann gut zuhören, was kann nochmal der andere? Ich weiß, den anderen kann er nur gerne
Ansagen
an.
Machen.
Kuscheln, genau. Ansagen machen und einer zum Angucken.
Ja, genau.
Ja. Ich finde das so witzig, weil Carrie redet ja mit Stanford dann auch darüber, so ja, die haben gesagt, ich soll jetzt zur Therapie gehen. Und dann meinte er, ich finde das super, ich habe selber 3.
Wie er noch sagt, ich verstehe gar nicht, wir sind in Manhattan, ich verstehe gar nicht, dass du noch nie bei der Therapie warst.
Ja, selbst die Therapeuten haben Therapeuten. Und ich fand das aber ich fand das richtig gut, weil er einfach genauso ist, wo ich denke, ja, genau so ist es. Stanford, jeder sollte das machen, jedem sollte das zugänglich sein und niemand sollte sich dafür schämen und ey, wenn du es brauchst, nimm dir 3. So.
Ja. Ich hätte auch gerne 3, ganz im Ernst. Also ich liebe meine Therapeutin.
Man holt sich ja auch eine zweite Meinung manchmal.
Ja. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt noch an 2 anderen Tagen noch anderen Input von ganz anderen Perspektiven, also es schadet alles nicht.
Nee. Aber fand ich sehr, sehr witzig. Und da glaube ich, da kam das Thema so ein bisschen auf, dass Therapie jetzt gerade eigentlich in ist. Also, dass es so viel Angebot gibt,
stimmt.
Also in Manhattan, sage ich jetzt mal, und dass das wirklich viele nutzen und eigentlich so das Thema gerade ist und Carrie sollte das auf jeden Fall machen. Und dann hat sie ja auch ein bisschen mehr darüber nachgedacht.
Ja, und ich dachte zuerst, danach kam, Carrie sagte das, ja, Mirandas Therapeut. Und dann dachte ich so, oh nein, bitte sag nicht, dass er noch einen Platz frei hat, weil ich finde das ganz schlimm, wenn Freundinnen zum selben Therapeuten, ich finde das nicht gut. Also ich finde, das sollte man irgendwie trennen. Und dann sagte sie dann aber so, ja, Mirandas Therapeut hat jemanden empfohlen und das ist ja wohl irgendwie so gerade die angesagteste Promi-Therapeutin.
Ja.
Und da bekommt Carrie, natürlich bekommt Carrie da einen Platz.
Dr. G. Greenman oder Greenfield oder so heißt sie ja, ne?
Ja.
Na. Jetzt haben wir ja einen kurzen Schnitt zu Miranda, die ist zu Hause und liest da irgendwie eine Zeitschrift und sieht dann plötzlich gegenüber, im Haus gegenüber, am Fenster einen Mann stehen. Und es ist ja so witzig, weil für alle, die noch nie in New York waren, es ist ja da wirklich so. Teilweise ist das nächste Fenster gegenüber von deinem Fenster, ist teilweise nur einen halben Meter entfernt. Und da ist es jetzt so, dass irgendwie ein paar Meter drüben sieht man halt so einen Typen am Fenster stehen, der hat irgendwie den Arm so am Fensterrahmen angelehnt und guckt rein. Und ich finde, wie Miranda reagiert, erstmal 100% nachvollziehbar. Sie springt nämlich auf und rennt weg, was ich verstehe. Weil wenn einer so in dein Fenster glotzt.
Ich finde das so gruselig.
Ich sag's, ich wäre gestorben. Ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen. Ich hätte mich so erschrocken.
Ja.
Ja. Also ich fände das auch total gruselig.
Ich hatte das einmal im Hotel. Das war aber einer, der hat sich dann ausgezogen. Da war im Hotel, war auch gegenüber relativ nah ans Fenster. Und ich habe so rausgelehnt und telefoniert und habe mich weggedreht. Und irgendwie 3 Minuten später drehe ich mich wieder raus ans Fenster und auf einmal ist der nackt. Steht so mit den beiden Händen so in die Hüfte gestemmt.
Ew.
Und ich habe mich so erschrocken. Ich habe auch die Fenster zugedreht und habe mich erstmal über Exhibitionisten informiert. Und zwar ist genau dieses Erschrockensein ist das, was die wollen. Also das ist genau das, was die so, weswegen die das machen, dass man so entsetzt ist. Und danach habe ich den nicht mehr gesehen, aber ich habe auch die Folge nicht mehr aufgemacht.
Also ich muss ja sagen, ich bin so ein Mensch, ich habe, glaube ich, nur im Schlafzimmer Vorhänge, weil ich mag das überhaupt nicht. Ich bin immer ein großer Fan von alles an Licht kommt hier rein in die Wohnung.
Ja.
Und ich muss auch sagen, zur Freude vielleicht meiner Nachbarn, aber auch vielleicht auch nicht zur Freude, ich weiß es nicht, bin ich jetzt auch ein Mensch, der sich jetzt nicht groß was daraus macht, nackt durch die Wohnung zu laufen. So, das kann also durchaus mal vorkommen, dass meine Nachbarn, Nachbarinnen mich auch mal nackt durch die Wohnung laufen sehen. Das ist aber nicht beabsichtigt von mir, dass ich denke, oh mein Gott, das finde ich jetzt aber geil, dass die mich sehen, sondern ich denke einfach nicht darüber nach. Deswegen mache ich das.
Ja.
Und ich stell mich auch wirklich nicht ans Fenster und mache da einen kleinen Blitzer.
Ich wollte gerade sagen, es ist was anderes, ob du in deinem Zuhause nackt durch die Gegend läufst oder ob du dich mit Gesicht nach vorne vors Fenster stellst und dann den BH ausziehst. Das ist ein Unterschied.
Ja, der Fensterdude von Miranda, der steht 2 Tage später auch wieder da. Und winkt ihr diesmal.
Aha.
Und diesmal winkt sie dann auch zurück. Das ist aber erstmal alles, was wir sehen.
Ja. Warte, darf ich noch mal kurz sagen, wie krass ich das eigentlich von Miranda finde, wie sie sich immer wieder auf solche Situationen einlässt. Ich meine, letzte Folge war hier Outdoor-Sex überall, wo es ging und am besten mit Publikum. Stimmt. Und dieses Mal, ey, ich flirte einfach mit dem Nachbarn, der auch einfach total gruselig sein kann und ich winke dem jetzt auch noch. Also Miranda hat irgendwie so einen Hang zu, also was ich irgendwie ganz gut finde, einfach erstmal machen, aber wo ich auch manchmal denke, oh, weiß ich nicht.
Aber ich finde das Krasse, auch bei Nachbarn ist ja echt immer das Problem, der wohnt ja da.
Ja,
das heißt,
der weiß auch, man wo ist du ja wohnst.
Da weißt du, du wohnst. Und man selbst, also egal wie das ausgeht, man ist dann da gegenüber, falle dann da. Ja. Also da, ja, Chapeau. Ja, aber Carrie ist jetzt eben bei Dr. G, dieser Star-Psychologin, und sitzt dann da am Stuhl. Und ja, die fragt sie halt, ne, was führt sie denn hierher? Und Carrie erzählt dann, ja, meine Freundin haben mir gesagt, ich bin irgendwie, ja, erzählt so viel von meinem Ex. Und dann sagt sie halt, ja, dann erzählen Sie mal von Ihrem Ex. So, und Carrie also, sagt dann so,
Ich darf ich kurz einwerfen? Sie sagt wortwörtlich, meine Freundinnen ertragen mich nicht mehr. Und das fand ich sehr, sehr hart. Wo ich dachte, okay, einerseits habe ich sie ein bisschen verstanden, weil ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich die Wahrnehmung, die sie gerade hat. Ich meine, sie haben gesagt, ey, wir wollen uns das nicht mehr anhören, geh zum Psychiater oder zum Psychologen oder halt zur Therapeutin. Und gleichzeitig aber das als ersten Satz zu sagen, meine Freundinnen ertragen mich nicht mehr, fand ich wirklich hart.
Och, ich verstehe es irgendwie.
Ach, ich finde, mir geht Carrie furchtbar auf den Sack irgendwie in dieser Folge, weil sie so, ich weiß nicht, sie wirkt durch ihr Verhalten, durch das, was sie wie sagt, wirkt sie unfassbar arrogant auch irgendwie. So. Also ich mag das nicht, wie sie da, sie sitzt da wie halt so ein trotziges kleines Kind.
Ja, sie ist so eine typische Person, die noch nie bei der Therapie war, die immer ihre Probleme alleine regeln musste und deswegen diese komische aufgesetzte Stärke irgendwie aussetzt. Und ich war sie auf eine Art und Weise. Also was das zumindest angeht. Weil sie sagt ja dann auch so, und das finde ich dann aber echt sympathisch, weil sie zieht das ja nicht durch, sondern sie sagt so, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht so richtig daran. Ich glaube nicht richtig an Therapie. Ich bin so die Person, die einfach ihr Zeug alleine regelt. Und irgendwie bricht mir das so das Herz in dem Moment, wo sie das sagt, weil genau so verhält sie sich, wie eine Person, die niemanden hatte, mit dem sie reden kann, wo sie emotional sicher war, wo sie gelernt hat, ich muss meinen Scheiß alleine regeln und es gibt niemanden, der sich dafür interessiert oder der mir dabei helfen kann. Und genau so verhält sie sich da. Und wie gesagt, vor 10 Jahren, also hätte das sein können, die so ein bisschen versucht auf cool, so ein bisschen haha, na, ich glaube da nicht daran. Ja, meine Freunde ertragen mich nicht mehr. Einfach weil dieser Horizont fehlt, dass man da Hilfe holt. Also ich sag nicht, dass es gut ist. Ich sehe darin aber eher so Ausdruck davon, ja, wie sehr sie eigentlich diese Therapie halt auch braucht, ne? Und dann lässt sie sich aber trotzdem drauf ein. Also sie macht erstmal diesen Disclaimer von wegen, ich bin ehrlich, irgendwie, ich glaube nicht an Therapie. Und dann sagt sie so, ja, okay. Und antwortet halt auf die Frage. Also er war klug und er war sexy und er war total kaputt. Und er hat irgendwie Spiele gespielt und ich kannte seine Regeln nicht. Also sie öffnet sich auf eine Weise, wo ich denke so, puh, also mir fällt das schwer. So, also es ist richtig raw eigentlich, was sie da zu ihr sagt. Sie macht echt irgendwie schon so eine emotionale Tür auf. Und da finde ich die Psychologin so ein bisschen so, tja, das ist halt auch so ein bisschen das Klischee, weil die fragt dann so, ist das der erste Mann, der ihnen nicht geben konnte, was sie brauchten? Und finde so, mit der Frage, wenn sie da so reinstartet, macht es das natürlich ein bisschen schwieriger, weil das ja fast wie so ein Angriff gefühlt werden kann. Und Carrie reagiert auch ein bisschen darauf wie mit so einem Angriff und sagt so, ja, aber das ist doch ein bisschen zu leicht gedacht, oder? Und ich denke mir aber so, nee, im Endeffekt ist es eben genauso. Man hat halt immer seine Muster. Und ja, dann sagt die Psychologin leider auch so was Dummes, so, ja, ich glaube, diese ganzen Männer, die irgendwie sie schlecht behandelt haben, die haben ja eins gemeinsam, nämlich sie. Vielleicht suchen sie sich die falschen Männer aus. Wo ich dann so denke, so, also, es hat eine Wahrheit, wenn man quasi so ein Muster verfolgt und auch irgendwie so eigentlich schlechte Charakterzüge oder so sich schlecht behandeln lässt und man da trotzdem bleibt, ne? Gleichzeitig klingt das bei ihr wie so ein Vorwurf und das gefällt mir überhaupt nicht. Von wegen so, ja, das Problem ist einfach nur, dass du den Falschen ausgesucht hast.
Und vor allen Dingen, dass das jetzt schon direkt in der ersten Sitzung so gesagt werden kann. Also ich meine, die kennen sich ja gar nicht.
Es ist
so
total utopisch. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen, so funktioniert das nicht.
Nein,
also,
so ist es total unrealistisch.
Das ist gar keine realistische Situation. Und ich glaube, die mussten das natürlich raffen, weil die ja jetzt nicht 20 Stunden da zeigen können. Und wie Carrie sich da erstmal öffnet, macht natürlich auch Sinn. Und andererseits dachte ich aber auch erst so, da ist viel Wahres dabei und gleichzeitig löst das ja aber nicht das Problem. Also wo ich auch dachte so, ja, ist ja cool, dass wir das jetzt dann wissen und ich glaube, Carrie weiß das auch selbst, aber das ist ja nicht, also Hokus Pokus, Philibus und jetzt suchst du dir keine falschen Männer mehr aus.
Ja.
Also als wäre das jetzt die Lösung, einfach so, ja, suchen sich die falschen Männer aus, suchen sie mal die richtigen aus, also einfach die richtigen Männer und alles ist gut. Das fand ich, und das soll die Therapeutin der Stars sein, war ich wirklich so, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht bei den Stars funktioniert das deswegen, weil die Stars, da traut sich nie jemand mal irgendwie unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Und deswegen ist sie bei denen so beliebt, weil sie sowas ausspricht. Aber ich sehe das gar nicht so wie die Therapeutin. Also an sich, dass sie dieses Muster anspricht, von wegen passiert das denn häufiger, dass sie sowas erleben? Oder war das jetzt einmal, dass es so schlimm war? Finde ich schon
aber
gut.
Aber hätte sie das so formuliert, wäre das auch nochmal was anderes gewesen.
Ja.
So, passiert ihnen das häufiger? So, das wäre, finde ich, schon mal eine andere Sprache. Also eine andere Sprache, die sie an den Tag legt, als suchen sie sich die falschen Männer aus? Ist das der Erste, der ihnen das... Ja, also ich fand, das wirkte so wie bam in die Fresse irgendwie.
Ja,
also,
ich fand's auch. Und gleichzeitig denke ich aber so, ne, ist das denn, also finde ich schon, ist das valide? Weil im Endeffekt kommt es ja irgendwie... Je nachdem, also jede Person ist ja anders, aber ganz, ganz viel basiert ja einfach auf der Art und Weise, wie man zum Beispiel gelernt hat, was Liebe ist, oder was sind enge, intime Beziehungen, ne, was lerne ich da, was für ein Verhalten da akzeptabel ist und welches nicht akzeptabel ist. Und das ist halt ganz oft, sind das deine, sowohl deine früheren Beziehungen, aber eigentlich deine Beziehungen zu deinen Caretakern, als du ein Kind gewesen bist, zu deinen Eltern oder bei den Leuten, wo du halt groß geworden bist.
Und deswegen, da wären wir ja wieder bei dem, was du aus dem Podcast Are You a Charlotte erzählt hast, finde ich das überhaupt nicht falsch, auch mal die Eltern von Carrie zum Beispiel oder den Vater, ich hätte gerne auch was zu der Mutter gehört, so da mal mit reinbringen, weil gerade jetzt könnte ein Riesenfass aufgemacht werden, was uns die Rolle der Carrie, die Figur, noch viel, viel näher bringt, was sie uns mehr verstehen lässt.
Finde ich schade. Und ich möchte noch mal eine kurze Lanze für die falschen Männer brechen, weil das ist was mir meine Therapeutin mitgegeben hat, was ich irgendwie gut fand. Weil ich glaube, wenn man sich so meine Vita anschaut, dann war das jetzt auch keine gute Entscheidung, die ich da oft getroffen habe, sondern eher eine schlechte. Aber was ich gut fand, was meine Therapeutin gesagt hat, was meine Therapeutin gesagt hat, ist, naja, vielleicht brauchen sie einfach ein bisschen Drama. Und dann war ich so, ja, ich brauche das. Und dann hat sie auch gesagt, dann ist das doch in Ordnung. Und ich so, ja. Und dann war ich sehr zufrieden, weil ich natürlich dachte, im Leben kriege ich es nicht hin. Also ich kann das bestimmt auf ein Minimum runterschrauben, aber ein ganz kleines bisschen Drama muss einfach dabei sein, sonst werde ich nicht glücklich. Ich weiß nicht, ich brauche diese Reibung, ich brauche das einfach. Und deswegen, ich glaube auch, also falls hier Leute sind, die sich auch mit solchen Problemen zu beschäftigen haben, ich will jetzt nicht sagen, dass das die richtige Entscheidung ist, aber manchmal ist es einfach zu erkennen, dass man ein Muster hat und das mit diesem Wissen dann reinzugehen, ist schon viel wert, weil man dann weiß, könnte auch wieder blöd laufen, aber es ist was anderes, dann so reinzugehen, als zu wissen, vielleicht wird's jetzt ganz anders.
Ja, es ist ja eigentlich nur dazu, sich selber kennenzulernen und auch dann selber die Entscheidung treffen zu können, will ich das so machen oder will ich das eigentlich gar nicht so machen? Und das finde ich, ist total der gute Punkt, Karin.
Ja. Ja, also ist jetzt, nehmt die falschen Männer. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist manchmal einfach erleichternd zu wissen, warum man vielleicht was macht oder dass man es macht und es trotzdem weiterzumachen.
Aber gerade da bringt einen ja eine Therapie auch weiter. Und wenn es nur ein paar Sitzungen sind, du weißt dann halt nachher, warum bist du schon wieder an dem Punkt? Ne, so, oder wieso kann es eigentlich sein, dass? So, irgendwann kannst du das dann ja auch ein bisschen beruhigter sehen und lass dann irgendwann nachher vielleicht über dich selbst und denkst so, ja, wäre schon leichter, wenn es anders wäre, aber ist es halt nicht. Ne, so, also
aber dann, das ist dann vielleicht der nächste Schritt irgendwie.
Genau. Also da musst du erstmal hinkommen in diese Akzeptanz. und in den Respekt dafür.
Ja, die vier, die gehen ja jetzt abends durch New York City. Und da finde ich es auch eigentlich echt wieder schön, weil Carrie erzählt sofort von ihrer Erfahrung bei der Psychologin und erzählt so, ja, die hat mich einfach nicht richtig gecheckt. Die hat nicht richtig gecheckt, wer ich bin. Und das finde ich voll gut, dass sie das auf jeden Fall schon mal so also begriffen hat, dass sie einfach mit ihr jetzt nicht so vibet, was ja auch okay ist. Weil sie hatte ja da erzählt, dass eben Big diese Spiele spielt und Carrie kannte die Regeln nicht. Und dann hatte die Psychologin ja gefragt, ach so, das heißt, sie spielen Spielchen. Und Carrie meinte so, nee, er hat Spielchen gespielt. So, und damit kommt dieses ganze Thema rein. Ja. Und Carrie sagt dann halt so, ja, die dachte halt, ich hätte Spielchen gespielt.
Trotzdem finde ich Carrie immer noch sehr anstrengend. Ich weiß auch nicht, es wirkt so ein bisschen, zuerst wollte sie nicht dahin, dann sagt sie, ja, aber ich habe ja meine Freundinnen und dann geht sie dahin und dann kann sie jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war alles Mumpitz, aber ich wusste es schon. So kommt es bei mir an, wie sie mit ihren Freundinnen redet in dem Moment.
Ja, und ich tue mich auch ein bisschen damit schwer, also, dass sie dieses Problem so auslagert, weil sie sagt ja, Big hat Spielchen gespielt und jetzt hat die Therapeutin sie ja gefragt, ach, sie haben Spielchen gespielt. Und ich fand das eigentlich einen guten Punkt, weil es irgendwie meine Möglichkeit gewesen wäre zu reflektieren, was die für eine Situation eigentlich miteinander hatten. Also wenn du davon ausgehst, dass du miteinander Spiele spielen musst, um irgendwie zu interagieren, würde ich mich ja selber mal fragen, möchte ich das überhaupt?
Genau.
Und so, also, und wenn man, und ich glaube wirklich nicht, dass Big das wirklich bewusst gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand bewusst macht, außer vielleicht so Pick-up-Leute oder keine Ahnung was, die dich wirklich manipulieren wollen. Aber das passiert einfach, weil auch Big wahrscheinlich irgendwie sein Päckchen zu tragen hat und der müsste eigentlich auch mal zur Therapie und der müsste das alles auch mal aufarbeiten. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das bewusste Entscheidungen sind oder Spiele, die sich jemand vornimmt, zu spielen, sondern es sind einfach zwei Menschen, die nicht offen miteinander reden. Und das kommt eigentlich vorher, glaube ich, vor, dass, Miranda sagt das, glaube ich, in der Situation sogar, dass es doch eigentlich darum geht, dass Erwachsene normal miteinander kommunizieren, eine erwachsene Kommunikation haben und nicht Spiele miteinander spielen, wo dann Charlotte wieder reingrätscht, so, nein, Spielchen geben dir Macht. Und ich denke, nein, das ist einfach nur Käse.
Ach ja, ich finde, das ist irgendwie alles so flach in dieser Folge. Das ist das, was mich stört. Also ich kann halt, ich fühle sehr, wie es Carrie geht. Jetzt ist sie da zu der Therapeutin gegangen und das, finde ich, ist schon ein krasser Schritt. Und dann hat sie sich bei der nicht verstanden und nicht abgeholt gefühlt. Und ich finde, das ist schon der Job einer Therapeutin, dass
natürlich,
die Person gegenüber
Frage.
Sich abgeholt fühlt auf eine Weise, dass sie sich öffnen kann. Und dass dann direkt aber wie gesagt, ne, das ist natürlich gerafft worden, aber dass dann der dritte Satz, ach so, sie spielen Spielchen, kann die jetzt nicht wissen, dass das was ist, wo Carrie sich dann direkt so getriggert von fühlt, ist jetzt aber halt in dem Moment so. Und was ich halt eigentlich nur die ganze Zeit sehe, ist eine Person, also Carrie, die einfach eigentlich ganz unsicher ist, sehr eingeschüchtert ist und halt versucht, sich auch irgendwie zu schützen und ja, deswegen diese Sache nicht annehmen kann und dafür nicht offen sein kann. Und natürlich ist das doof für sie, also schade für sie, aber ich kann es ihr irgendwie auch nicht übel nehmen, weil sie ist ja jetzt nicht so, weil sie ein scheiß Mensch ist, sondern irgendwas hat sie halt gelernt oder erlebt, dass sie da nicht einfach sitzen kann und mit der Therapeutin jetzt mal sagen kann, ach so, ja stimmt, da werde ich jetzt mal ganz offen mit meinen Gefühlen ins Gericht gehen, sondern dass sie da sitzt und das erstmal abstoßen muss, um sich zu schützen. Und finde aber irgendwie schön, dass sie das mit den Freundinnen dann bespricht, dass sie sagt, ja, ich war da, irgendwie sie hat mich irgendwie nicht richtig gecheckt. Also ich finde, das zeigt auch, sie hatte die Hoffnung, da gecheckt zu werden, da bei jemandem zu sein, der sie sieht, der irgendwie, wo sie das Gefühl hat, dass sie verstanden wird. Und das wünsche ich ihr einfach ganz, ganz doll. Und da hat sie es halt nicht erlebt.
Sagst, du brauchst halt wirklich eine Person, wo du auch das Gefühl hast, dass du dich öffnen kannst. Und das funktioniert bei manchen besser. Ich sag's, wie es ist, ich bin ein offenes Buch, frag mich was, ich erzähle dir alles. So, also deswegen hat es meine Therapeutin mit mir relativ einfach, so, weil ich da, also ich mach immer sofort auf. So. Und das ist vielleicht auch ein Problem, aber ich finde es auch irgendwo eine Stärke. Aber es gibt natürlich Menschen, und also das ist halt einfach so, wie du schon sagst, manche haben das einfach nicht gelernt oder können es einfach nicht oder aus welchen Gründen auch immer, und dann darf man nicht gleich so draufhauen, sondern dann Dauerzeit vielleicht 15 Stunden und dann hörst du den ersten richtigen Satz, aber das ist doch dann schon ein wahnsinniger Fortschritt, weil die den sonst nie gesagt hätten. Und das finde ich so traurig, wie das, also ich gebe dir da nur so recht, Judith, dass das hier alles so flach behandelt wird und so, aber gut, wir haben halt auch nur, ich weiß nicht, 25 Minuten für so eine Folge.
Ich wünschte mir halt nur einfach, dass dann irgendwie ein Strang irgendwie dann vielleicht dafür kleiner oder weggelassen worden wäre oder kleiner geschrieben worden wäre. Also kommen wir gleich zu, aber hier Samanthas ganze Geschichte in der Folge ist irgendwie für die Katz. Also so, da wird nicht richtig viel erzählt. So, also ich finde, die hätte man auch kürzer erzählen können.
Die hätten wir gar nicht erzählen müssen, aber dann wäre Samantha gar nicht vorgekommen. Ne?
Aber dafür halt dann Carrie und dem Problem und auch diesem richtig Behandeln von der Therapiesituation, dem hätte man schon mehr Zeit geben können. Weil auch die Gespräche der vier hatten ja einfach keinen Platz in der Folge. Deswegen canceln die Carrie ja auch so ab die ganze Zeit.
Ja.
Ich wollte noch was sagen zu der Szene, einfach zur Machart der Szene. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Die vier laufen nämlich in einer Linie die Straße entlang auf dem Weg zu einer Bar. Und wir haben die ganze Zeit quasi so eine Kamerafahrt, die quasi von vorne filmt. Und die laufen die ganze Zeit auf die Kamera zu. Und ich fand das richtig, richtig cool gemacht, weil das wirklich über einen langen Zeitraum ist. Also wir haben da mehrere Minuten, die sie quasi immer gerade auslaufen am Stück. Und die Kamera fährt halt die ganze Zeit so quasi vor denen her, um die halt frontal zu filmen. Und es laufen auch mal Leute in die Reihen, es laufen mal Leute an der Seite lang. Ich fand das einfach richtig, richtig cool, wenn man die so in der Bewegung sieht am Stück. Und ich habe nichts mit Film zu tun, aber ich glaube, es ist halt wahnsinnig schwierig, so einen One-Taker hinzukriegen mit so vielen Varianten. Leute laufen da rein, die reden, die, keine Ahnung, Dinge passieren einfach und du musst es so am Stück drehen. Ich war fasziniert davon einfach. Ich fand's richtig cool.
Ich mochte das auch gerne. Ich fand, das hast du ja eben schon gesagt, Alessa, was da so gesagt wird, denke ich schon wieder so, weil Charlotte sagt dann so, ja, aber es ist gut, Spielchen zu spielen, weil dann kannst du kontrollieren, weil wenn du weißt, was man tut. Und Charlotte sagt auch, das ist irgendwie so nebenbei, vielleicht ist euer Spiel ja auch noch gar nicht vorbei mit Big, vielleicht ist es nur die Halbzeit, wo ich mir denke, so Charlotte, wir haben doch alle gesehen, dass das scheiße war. Jetzt sagt doch Carrie nicht, dass da irgendwie noch weitergeht. Und dann sagt ja Miranda dieses, nee, eine Beziehung basiert auf erwachsener Kommunikation und so. Und natürlich wäre das die beste Version davon. Aber im Endeffekt sind ja alle in ihren Mustern und machen irgendwie das Beste, was sie machen können. Und dann sagt Sam mal wieder natürlich so, hau drauf. Nee, das Einzige, wo man einen Mann kontrollieren kann, ist im Bett. Und das ist halt irgendwie, so wird das dann so abgefrühstückt.
Das meinte ich einfach mit diesen flachen Gesprächen und gerade in dieser Situation dachte ich wirklich, ich habe mir nur so aufgeschrieben, bla 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 bla, weil das alles einfach gar nicht zu nichts führt. So cool diese Szene gefilmt ist, aber der Inhalt ist wirklich vernachlässigbar.
Ja, und danach kommt schon wieder so ein bla 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 bla, finde ich. Dann kommen die halt in die Bar rein und sind irgendwie total happy, dass da 1000 Kerle rumtanzen, weil irgendeine Sportnacht ist, Sportnight. So, was ich richtig cool finde, wenn Sportnight ist, trinken Frauen umsonst. Das wäre doch mal was, würde ich mir ja auch wünschen. So.
Ja, aber mega unrealistisch. Die ganze Bar ist voll, aber ein kompletter Vierertisch ist frei, wo die sich auch einmal reinsetzen
und
können.
Die haben sich noch nicht mal richtig hingesetzt und der Kellner ist schon da mit 4 Bier. Also es ist alles so, es ist auch da wieder so alles sehr schnell erzählt. Wir hatten einfach keine Zeit anscheinend in dieser Folge. So, es war keine Zeit. Es musste alles rein, was aufgeschrieben wurde und zwar jetzt. So, und und wie gesagt, jetzt finde ich, beginnt so ein Erzählstrang, den hätte ich nicht gebraucht, denn natürlich sitzt an der Theke einsam und alleine zwischen den 100 Kerlen der eine Typ, der sich Samantha ausguckt und Samantha geht dann auch direkt hin, lässt ihr volles Bier am Tisch stehen und bekommt an der Bar ein neues volles Bier, weil Frauen trinken ja frei. Also so. Ja, und da lernt sie halt, ich habe seinen Namen vergessen.
Don.
Sie lernt ihn kennen. Und ich weiß auch nicht, ich hätte mich, glaube ich, auch nicht neben ihn gesetzt. Der ist so ein Typ Mann, da wusste ich schon,
ach,
so, das
nee, ist
das
so
wird
1000% Testosteron. Also ich meine, die sagen das ja sowieso, dass diese Bar geschwängert ist von Testosteron, wo ich irgendwie das Gefühl habe, es riecht bestimmt ganz eklig nach Schweiß. Da habe ich so einen ganz, ganz miefigen Schweißgeruch, habe ich da sofort in der Nase.
Und Bier.
Nichts gegen Sportbars und Sport und Männer und so, aber manchmal denke ich so, also wenn es so auf einen Haufen ist, dann ist oft irgendwie auch ein bisschen ein kleiner Mief mit im Raum, aber egal. Mhm. Aber so habe ich mir es gerade da vorgestellt, wie die da alle, weil die sind auch alle sehr naja, erregt, nenne ich es mal, weil die da alle, die gucken wahrscheinlich halt gerade alle Football und fiebern da mit und da wird halt rumgeschrien und gesprungen und die Fäuste in die Luft und keine Ahnung und Kröl und das ist, ich tue da Sport auch leider oft, glaube ich, ein bisschen Unrecht, aber ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Also mich wird man da nicht finden und ich werde da auch nicht rumbrüllen.
Ich mag diese Sportevents, ich mag die, aber nicht, also ich fand dieses Setting, das war so, guck mal hier, vor lauter Schreck,
da habe ich mein Mikro. Wie es hier gesagt wurde, ich mag nicht diese testosterongeschwängerten Situationen, das ist mir einfach zu viel.
Ja, genau, ansonsten mag ich so Sportevents gern, so, aber ich fand, das war irgendwie so, das war so unrealistisch. Es ist auch unrealistisch, dass die vier da hingehen. Es ist,
ja,
es ist,
also
alles
Sam
nicht
nimmt sie ja mit dahin. Sam sagt ja, ich bringe euch wohin, wir gehen dahin, weil sie findet das natürlich toll, dass da so viele aufgeregte Männer sind. Was mich daran nervt, ist irgendwie, dass ja immer so, es wird ja immer so gesagt, ja, Männer sind ja irgendwie so rational und dies und das und was weiß ich. Und es wird ja auch gelacht darüber, wenn Frauen irgendwie gerne, keine Ahnung, zu Musicals gehen oder zu Konzerten gehen oder Taylor Swift oder sonst was. Und ne, dann wird darüber so abgelästert, wegen, ja, singt ihr da eure Lieder, ziehst ihr dir ein Kostüm an. Aber Männer machen exakt das Gleiche, wenn die zum Fußball gehen. Die laufen singend durch die ganze Stadt, hauen an der U-Bahn gegen die Fenster und grölen irgendeine Scheiße und sehen gar nicht, dass das exakt das gleiche Verhalten ist. Sie ziehen sich irgendwelche Kostüme an, die singen irgendwelche Sachen und das ist auch okay, sollen sie machen. Aber das gleiche Verhalten wird halt bei anderen Leuten belächelt und das nervt mich extrem daran.
Voll.
Das ist bei ihnen selber, es wird einfach so akzeptiert, das ist so, das ist halt das Hobby. Männer machen, ne, gehen dann gerne zum Sport oder so, manche vielleicht auch nicht. Und bei Frauen wird irgendwie belächelt, wenn sie zu Konzerten gehen und sich was dafür anziehen oder wenn sie was machen und da irgendwelche Dinge mitsingen oder so.
Weil das natürlich auch immer, also ich glaube, diese männlichen Sportevents, das hat natürlich auch mal viel mit Männlichkeit und Dominanz und irgendwas zu tun. Und ich kriege da einfach nur das Kotzen. Ich kann leider nichts damit anfangen. Also es gibt bestimmt Vereine und alles, die das nicht so haben oder wo es nicht so krass ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich immer mir denken muss, boah, heute ist Fußball oder heute spielen irgendwie zwei Mannschaften, ich gehe mal lieber nicht raus, weil ich nicht weiß, wie das hier eskaliert. Ich meine, das sagt doch schon alles. Das sagt doch schon alles, dass man, und ich sag's, wie es ist, und wir kriegen jetzt wahrscheinlich richtig viele Hater. Aber ich komme aus Dresden. Ich weiß, was los ist, wenn in einer Stadt eine Fußballmannschaft spielt und dass man dann teilweise nicht mehr rausgeht oder dass man dann teilweise sich nicht mehr in bestimmten Gebieten der Stadt aufhält, weil es einfach zu krass ist, weil da ein Polizeiaufgebot noch und nöcher sein muss, weil es sonst nicht zu handeln ist. Und dann denke ich mir, worüber sprechen wir hier gerade? Worüber reden wir hier gerade?
Das ist doch
nicht normal.
Vollkommen klar, wenn in Mönchengladbach die Borussia spielt und am schlimmsten gegen den ersten FC Köln, dann ist hier wirklich die Kacke am Dampfen.
Das ist gefährlich.
Und wenn du dann zum Bahnhof musst, wo die Hundertschaften stehen und auf die Fans warten und du willst eigentlich nur nach Düsseldorf, nach Hamburg, nach wohin auch immer ich gerade fahre.
Nein, aber das ist doch keine Situation.
Du lebst gefährlich.
Ja, und das ohne Witz, ich habe das ganz oft und ich sag's, wie es ist, auch als Frau einfach, wenn ich in der Bahn sitze mit, ich weiß nicht, 100 Fußballfans, ich fühle mich nicht sicher. Und natürlich nicht jeder Fußballfan, nicht jeder Fußballverein, ja. Aber es kommt einfach zu oft vor, dass genau in solchen Situationen, es fließt Alkohol, es wird Gewalt toleriert, sogar davon ausgegangen, dass das zu Gewalt kommt, dass ich mich dann nicht wohlfühle und vielleicht gerade auch als Frau, die, ich weiß nicht, gerade nur auf dem Weg zum Einkaufen ist, dann damit rechnen muss, dass ich angepöbelt werde, dass ich irgendwas gegen Kopf geworfen bekomme.
Dass du belästigt wirst.
Dass
davon
ich belästigt
würde.
Keine Ahnung. Ja. So, ne? Und deswegen kann ich mit solchen Situationen wirklich leider gar nichts anfangen. Und ich sehe auch diesen Don sehr, sehr kritisch, weil der genau für mich diese Züge hat. Der ist da so am Rumschreien und am auch auf die Theke hauen und am Ausrasten. Und ich denke, ey, Don, geh du lieber mal zum Therapeuten. Weil das ist nämlich so eine kleine Theorie auch von mir, dass ich mal sage hier. Alle die da so komisch im Stadion rumgrölen, die sollten mal ganz schnell zum Therapeuten laufen. Weil es ist überhaupt gar keine Therapie, seine Wut und seine Aggression einfach irgendwo auszulassen, weil man denkt, dass es da gerade erlaubt ist. Ist es nicht. Ist es einfach nicht. Krieg dein Leben auf die Reihe.
So, Karin hat gesprochen. Ja. Stimme ich dir zu? Was mich an Don auch so stört, er dreht sich kurz um, lächelt Samantha ganz kurz an, das ist ja wirklich eine Millisekunde, und sie springt direkt wieder, wo ich dachte, gib ihm doch irgendwie Zeit, lass ihn sich doch ein bisschen mehr anstrengen in diesem Moment tatsächlich, weil sie setzt sich ja sofort dahin, er guckt sie aber nicht an, er guckt weiter auf den Bildschirm, redet so ein bisschen über seine Schulter mit ihr, schnipst zur Seite und zeigt nur auf sie, so nach dem Motto, wir nehmen noch ein Bier. Also ich finde dieses, auch so dieses flüchtige, so bloß nicht die Augen vom Bildschirm abwenden, I don't know. Also mich catcht das gar nicht.
Und richtig krass, auch als Samantha dann fragt, okay, was wird hier gespielt oder wer spielt hier? Dann sagt er ja, die Nix oder was auch immer. Mhm. Und dann so, ja, dann kann ich dir ja noch was beibringen. Und ich dachte so, ich kotze schon wieder. Niemand hat danach gefragt. Sie hat nur gefragt, wer spielt hier? Oder welches Spiel oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Und ich sage, da kann man eine ganz einfache Antwort drauf geben und sagen, hier, Basketball, die nix. Fertig. Und nicht, ich bringe dir was bei.
Ich denke mir irgendwie so, Sam will ihn halt aber auch einfach abschleppen. Ihr ist das, glaube ich, eh alles egal. Deswegen denke ich mir so, go Sam. Aber er einfach peinlich. Und
also ich hätte ihn nicht abgeschleppt, auch nicht das Abschleppen.
Auf gar keinen Fall. Nee, also ich finde das...
Ich finde an ihm so 0,0 interessant, 0,0 attraktiv. Ich dachte mir so, ich suche mir in einer anderen Sportbar jemanden.
Aber das ist halt, sowas macht mich auch überhaupt nicht an. So ein Männlichkeitsgetue und so, also... Nee, anders. So ein gedachtes Männlichkeitsgetue, also das ist ja auch nur wieder ein stereotypes Verhalten von, ich bin der Meinung, ich bin ja beim Sport und ich weiß alle Regeln und ich erzähle jetzt der Frau, was hier zu tun ist und hier noch ein Bier ran und ich hau jetzt auf den Dreh. Ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht. Das
ist stinkt so, da auch immer so, ne? In diesen Bars, aber auch in dieser, auch wenn du in den Zügen, wo die sind, es stinkt nach Bier, nach Zigaretten.
Ja, weil niemand hält sich mehr an Regeln, als wäre das eine regelfreie Zone.
Diese Gruppendynamiken, die dann auch entstehen, wenn dann irgendwie auch schlimm. So man so angelabert wird und so. Also ich hoffe, es gab ja jetzt schon öfter so Fälle, wo Frauen auch so Videos davon gemacht haben, von Männern, die sich so daneben benehmen, dass die auch mal anfangen, das zu hinterfragen, irgendwie, wie die sich da geben und
ich glaube, das wird leider noch lang dauern. Ja. Ich fürchte es wirklich, dass das noch lang dauert.
Weißt du, und ich will niemanden den Spielspaß nehmen. Und ich sehe das auch ein, mit einer Mannschaft mitzufiebern, dahinter zu stehen, da eine Leidenschaft für zu haben. So, ich will mich nur davon kurz distanzieren, dass ich das total verstehe, dass man Fan von irgendwas ist und dafür brennt und dann da rumgrölt und sagt so, hey, hier, irgendwer gewinnt jetzt bitte. So, da bin ich voll dafür. Mach. Aber sobald es in eine Form von Gewalt, Hass, keine Ahnung, was umschlägt, einfach nur, weil jemand anders Fan von einer anderen Mannschaft ist. Ich meine, wie dumm ist das? Ich kann nicht mehr, das ist für mich an Dummheit nicht mehr wir kriegen richtig viel Hass, aber es ist nicht mehr zu überschreiten für mich, weil ich das überhaupt nicht verstehe. Das ist so...
Ja, vielleicht lassen wir das einfach hinter
uns. Sam kann das ja ganz gut ausblenden, denn sie nimmt ihn mit nach Hause und sie schläft mit ihm. Und das wird ja nachher auch so, also es ist ja nicht nur ein One-Night-Stand, aber da kommen wir später zu, tatsächlich. Weil als nächstes sehen wir Carrie bei sich in ihrem schicken Apartment und sie schreibt und den Gedanken finde ich eigentlich, ich fand ihn sehr interessant. Und ich musste da lange drüber nachdenken, weil sie sich ja die Frage stellt, also, dass wir ja von Grund auf als Kinder schon mit Spielen in Berührung kommen und ob diese Spiele uns nicht eigentlich vorbereiten sollen auf die ganzen großen Spiele im Erwachsenenleben. Und ich fand diese Frage sehr, sehr interessant.
Ja, ich finde auch, die hat ganz viele Facetten. Also sie fragt sich so, gibt es überhaupt Beziehungen ohne Spiele? Geht es nicht eigentlich immer nur um Spielzüge, um Gegenstrategien, um zu kriegen, was man will? Und man sieht dann auch wieder diese Clips. Ich finde diese Clips gar nicht so wichtig von Leuten, die halt darüber eigentlich reden. Sie reden halt eigentlich über so Sachen wie, ja, ich habe ein Ultimatum gestellt und dann ist das passiert. Oder ne, wie lange, ich habe so und so lange nicht geantwortet, dann ist das passiert.
Aber
und
ist das ein Spiel? Ist das nicht Erpressung?
Nee, das meinen die ja mit Spielchen, damit meinen die Manipulation. Und am krassesten fand ich eigentlich die Letzte, die dann sagt, wenn er nicht tut, was ich will, kann ich immer noch heimlich schwanger werden.
Ja, ja. Das fand ich so krass. Und ich so, wie bitte?
Wie bitte was?
Ja, aber es ist so echt die Frage, was mit Spielen gemeint ist. Weil eigentlich ist Spielen ja erstmal, Spielen ist eigentlich erstmal nur Spielen, wie ein Instrument spielen oder sowas oder ein Spiel spielen. Was die ja meinen, ist sowas wie Regeln oder ein bestimmtes Ziel oder Motiv zu haben, ne, dass man was Bestimmtes erreichen will, dass man gewinnen will und irgendwie. ja, ich kann irgendwie mit dem ganzen Thema gar nicht so viel anfangen. Also was die dann auch da reden davon irgendwie, ja, ich will das und das, dann muss ich das und das machen. Also ich finde, das ist irgendwie eine Art und Weise, mit der ich mich gar nicht identifizieren kann, weil man sich ja selbst überhaupt nicht treu bleibt. Wenn du irgendwie Nein. die ganze Zeit dich so ausrichtest nach irgendwelchem, was du denkst, was irgendwelche Regeln sind oder sonst was, dann hast du ja mit dir selber gar nichts mehr zu tun.
Ja, mein TikTok ist voll davon. Es ist voll zurzeit mit diesem, oh Gott, du musst das tun, damit er das macht. Und wenn du dieses tust und dann meldest du dich jetzt 3 Tage nicht und dann schreibst du diese Nachricht und deswegen ist er dann in dich verliebt. Und ich dachte so, nein. Einfach
Wisst
nein.
Ihr, das waren so komische kindliche Regeln damals mit 16. Oh, du musst dich rar machen. Wenn er dir geschrieben hat, musst du 3 Tage warten. Dann machst du dich interessant. Drauf geschissen.
Ja. Also ich weiß auch nicht, also ich hatte einmal einen Moment und das war auch mit dem Typen, von dem ich das T-Shirt noch zu Hause habe.
Ach, witzig. Wie geht's dem eigentlich? Hat er sich gemeldet? Will er das T-Shirt wieder haben?
Ich hab mich nicht gemeldet. Er hat sich auch nicht gemeldet. Also anscheinend hört er uns nicht zu. Nee, weil da ist mir das nämlich mal aufgefallen. Weil den habe ich halt beim Ausgehen irgendwie gesehen, fand den interessant und habe den angequatscht. So. Und das war halt bei dem so, der hat halt nicht so viel Interesse gehabt und das war halt irgendwie so zäh und sonst was. Und als ich aufgehört habe, Interesse zu zeigen, also als ich aufgehört habe, den mal anzuquatschen oder dem mal zu sagen, so, hey, na, ne, da hat er auf einmal sich quasi bei mir gemeldet. Und da ist es das erste Mal, dass mir das so bewusst geworden ist, dass das wirklich stimmt, dass so bestimmte Mechanismen bei manchen Leuten einfach so und so funktionieren. Und das ist, glaube ich, das, was da gemeint ist mit Spielchen spielen. Eigentlich denke ich mir so, das ist ja sofort durchschaubar, weil wenn du dich nicht interessierst, solange eine Frau sich für dich interessiert, und dann interessierst du dich erst, wenn sie das entzieht, um vielleicht zu gucken, ob sie das wieder bringt, ne, ob sie das Interesse wieder aufbringt. Das ist ja bei ihm einfach eine Dynamik, die mit mir überhaupt nichts zu tun hat und auf die ich auch gar keinen Bock habe. So. Und da war, ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen, dass ich da echt dachte so, ah ja, tatsächlich, da ist einfach wirklich was dran. Bei manchen Leuten ist das so, ne?
Ja, natürlich.
Die sind.
Ja, das funktioniert 100%. Ja. Die Frage ist halt nur, möchte man in Beziehungen sein, wo das der Standard ist?
Ja, nee.
Das ist nämlich so anstrengend.
Also
ich
natürlich,
das nicht.
Also ich bin trotzdem manchmal Fan davon, aber das ist ja was anderes, kurz innezuhalten und mal drüber nachzudenken, was will man jetzt überhaupt? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sage, okay, man soll sich jetzt entziehen oder so. Aber ich denke mir manchmal, man muss nicht immer auf alles gleich reagieren, sondern manchmal ist es angebracht, vielleicht auch mal kurz nachzudenken und irgendwie solche Sachen. Aber auch da bin ich einfach bei Miranda zu sagen, ganz ehrlich, wenn du eine offene und gute Beziehung haben willst, dann musst du auch so handeln. Und jemand, der sich davon abgeschreckt fühlt, dass du offen bist und offen mit deinen Gefühlen umgehst oder das, was du möchtest, mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Grenzen, wenn das niemand will oder das nicht respektiert, ja, dann ist das vielleicht nicht die richtige Person für dich. Und wenn man da nur mit Spielchen und Heititei und ach, ich mache mich rar und bla 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 ankommt, denke ich mir mittlerweile auch so ganz ehrlich, ja, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Das ist zwar gut, ja. Oder was heißt gut? Nee, es ist zwar komisch zu wissen, dass wenn man bestimmte Sachen macht, klar funktioniert das irgendwann. Aber ich frage mich dann halt so, möchte ich wirklich noch in so einer Beziehung sein? Und ich war in solchen Beziehungen, wo ich dachte so, nee, das ist anstrengend.
Ja, und es ist ja auch einfach so, man weiß, es ist was Unbewusstes, was sich da abspielt, vor allem bei der anderen Person. Und das ist ja auch, man selber hat ja vielleicht auch Muster, die einem nicht bewusst sind. Aber wenn man das bei jemand anderem sieht, man weiß ja, das ist ja unbewusstes Handeln und ne, vielleicht kann man darauf aufmerksam machen oder so, aber man braucht ja eigentlich die Erleuchtung immer bei sich selber, deswegen muss man ja zur Therapie gehen und es führt ja zu nichts.
Ja, deswegen, ich sage auch nochmal, also wirklich zu allen, die uns hier hören, vielleicht auch jünger sind oder so, wenn ihr solche blöden TikToks hört, ey, einfach ignorieren.
Ja,
so,
das macht halt nichts.
Nein, mach das, womit du dich wohlfühlst, mach es so, wie du das richtig empfindest und dann ist das auch gut und wer damit nicht umgehen kann, der ist dann auch nicht richtig. So,
also ich finde sogar, wer auf sogenannte Spiele zurückgreifen muss, um überhaupt im zwischenmenschlichen Kontakt mit anderen Personen zu bleiben, der ist selber viel zu wenig bei sich und so unerwachsen. Also Männer beispielsweise oder Frauen oder genderneutral, die es voraussetzen, eine Beziehung auf Basis von so Spielen und manipulativen Strategien zu führen, wissen ja selber überhaupt gar nicht, wie Zwischenmenschlichkeit überhaupt funktioniert. Und die sind doch überhaupt gar nicht bei sich selber, sondern sind gefangen in so einem Konstrukt, du musst jetzt der Starke sein, die Starke, du musst jetzt dies, das verlangen und so. Und nur dann, weil dann kommst du in diese Abhängigkeit, die wir ja schon gesehen haben in dieser Serie. Und das ist ganz schlimm.
Das braucht wirklich niemand.
Das braucht kein Mensch.
Kann ich nicht empfehlen. Kann ich nicht
empfehlen. Wirklich, also das bringt nur komplette Selbstaufgabe, körperliche und seelische Erschöpfung und eigentlich ansonsten überhaupt gar nichts. Keine Erfüllung, überhaupt nicht. Und das ist auch keine Beziehung, wirklich nicht.
Und man hat auch nicht die Macht, möchte ich mal bitte sagen. Auch Charlotte liegt da, auch niemand hat da die Macht.
Ja.
Weil das ist einfach nur ist Quatsch, einfach nur Quatsch.
Ja.
Gut, so. Gehen wir wieder in die Therapie rein?
Gehen wir in die Therapie rein.
Ja, jetzt kommt ja Jon Bon Jovi.
Ja, endlich.
Jon Bon Jovi, die Tür geht auf.
Muss man wirklich Carrie irgendwie hoch anrechnen? Und wenn man da jetzt viel reininterpretieren will, könnte man auch sagen, sie hat, glaube ich, echt ein bisschen Hoffnung. Weil wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist da nichts für mich, die Person ist nichts für mich, würdest du nicht mehr hingehen. Aber sie geht noch hin. Also ich glaube, sie hat doch schon irgendwas in ihr sagt, es gäbe Dinge, die gut wären, wenn die sich bei mir zum Besseren wandeln. Und sie sitzt dann im Wartezimmer und dann kommt eben Jon Bon Jovi rein, beziehungsweise Seth Robinson. Und ist halt ein ganz süßer Typ, der junge Jon Bon Jovi. Alessa fand den ganz cute. Und dann quatscht er sie halt an. Also ich glaube, sie sehen sich einmal und dann gibt es schon wieder einen Schnitt zum nächsten Mal, wo Carrie sich dann auch extra noch so schick gemacht hat. Und
sie ist toll,
falls er wiederkommt.
Mein Gott, ihre
ganz tolle
Haare.
Welle. Und dann gibt er ihr halt ihre Nummer und sagt so, hey, wenn du mal Lust hättest auf ein Date, so würde ich gerne mit dir ausgehen, ruf an, wenn du magst. Und gibt
ich finde
halt
das auch lustig, wie der dann formuliert, wir können jetzt auch beide schüchtern bleiben, oder? So, ja. Das finde ich total cool irgendwie. Ist
ja,
ganz süß.
Und gleichzeitig dachte ich aber auch so, ist das eine kluge Idee? Also ist das
natürlich
jetzt wirklich,
ist das keine gute Idee, aber.
Ja, so, ne, also ja, wir freuen uns, weil es Bon Jovi ist, aber es ist so. Wirklich, also ich habe mir das so vorgestellt, wie ich bei meiner Therapeutin bin und dann kommt so ein Typ raus und
würde ich
denke mir,
niemals
mein
machen.
Gott, den möchte ich jetzt aber kennenlernen. Also nichts, nicht, weil ich nicht denke, dass man niemanden daten, also ich will auf jeden Fall eigentlich nur Männer daten, die in der Therapie waren, davon mal abgesehen. Ja. Ich fände es nur komisch, wenn wir beide bei der gleichen Therapeutin wären.
Das wollte ich
damit ausdrücken. Das finde ich ein bisschen strange, weil im Zweifel redet man dann ja auch übereinander. Also das fände ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Aber gut, deswegen dachte ich mir kurz, weiß ich nicht, ob das hier zu Ende gedacht wurde. Aber na gut, anscheinend, ich meine, Alessa, wenn da Bon Jovi bei dir rausgekommen wäre, dann hättest du wahrscheinlich auch nicht drüber
nachgedacht. Also wenn es jetzt wirklich Bon Jovi gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch all meine Sorgen über Bord geworfen und hätte gesagt, gib mir die Nummer. Was heißt die Nummer? Lass uns direkt weiterziehen. Ich sag den Termin ab. Nein, aber also ich bin da ganz bei dir. Also ich hätte das auch bedenklich gefunden. Wir sehen ja auch im Nachhinein, kommen wir später zu, wo es auch hinläuft. So, und es ist ja genau das, was wir befürchten. So, also es kann halt gewaltig in die Hose gehen, tut sie auch.
Ja. Jetzt sind wir erstmal abends bei Carrie und Carrie hat Drinks gemacht. Da ist Sam bei ihr, sie haben Popcorn und Sam sitzt halt auch jetzt selber am Fernseher und feuert so total an und freut sich, wenn halt da die Mannschaft gewinnt, weil dann gibt's halt guten Sex. Und da sagt sie halt, der Sex ist
überhaupt
so
Sex,
unglaublich.
Dann gibt's, dann gibt es überhaupt Sex.
Ja genau, dann gibt's Sex und sie sagt aber, der Sex war so unglaublich gut, dass sie das halt wieder will. Und sie weiß halt, das gibt es, wenn diese Mannschaft gewinnt und er sich dann freut. Und als sie dann gewonnen haben, rennt sie dann halt los, um wieder zu ihm zu fahren. Und da unterhalten sie sich auch so ein bisschen darüber, dass Carrie halt da jetzt diesen Seth getroffen hat und der war so süß und irgendwie, ist das nicht komisch, dass wir uns da getroffen haben? Und da sagt sie halt so, ja, wenn er da zur Therapie geht, nicht, dass er ein Verrückter ist. Und es ist halt wieder so die gleiche Stigmatisierung von Therapie. Was ist auch also verrückt, ist halt auch eigentlich was es nicht gibt. So, niemand ist verrückt.
Nee.
Außerdem ist er ja schon mal, wir wiederholen uns da auf dem richtigen Weg, denn er geht zur Therapie.
Erstens das sollte man ihm eigentlich zugute halten. Und zweitens sagt ich, Carrie, du gehst selber zur Therapie. Also wie sie sich einfach auch selber da nicht annimmt, in dieser Rolle zur Therapie zu gehen, sondern ich brauche das ja nicht. Ich bin ja anders als die anderen und das so von sich wegschiebt.
Ich gehe da ja nur hin, weil ihr mich nicht mehr ertragen
ja.
könnt.
Und sie sieht sich ja gar nicht wie er, dass man sagen würde, ja, okay, guck mal, es könnte ja auch sogar ein verbindendes Moment eigentlich sein. So, guck mal, wir arbeiten beide an uns, wir haben anscheinend beide irgendwie Probleme. Ist ja auch, kann ja, warum auch immer, auch eine Verbindung sein. Aber sie sieht das eher als, oh, was ist, wenn der jetzt wirklich ganz crazy ist? So, das
sie
ist
stößt
so,
das halt so von sich ab. Ne? Ja. Ich glaube, sie hat auch Angst eigentlich vor den Tiefen, die da eigentlich aufgehen können, wenn man wirklich in der Therapie sich dem öffnet. Mir fällt auch gerade ein, dass das ja wirklich nochmal aufgenommen wird später in der Folge, wo Carrie nochmal jemanden datet, der gerade sogar in der Klinik ist. Und da geht anders damit um.
Ja, das
da
stimmt.
Bin ich eigentlich ganz happy drüber. Das wird nochmal
irgendwie aufgegriffen. Daran musste ich auch denken.
Ja.
Als die Folge jetzt kam, dachte ich, da war doch noch jemand. Wann kommt er?
Ist Highschool-Sweetheart, aber das kommt erst viel später.
Ja.
Ja. Jetzt ist erstmal wieder Miranda bei ihrem Fenstertypen.
Ach je, ja.
Sie hat irgendwie zu Hause so eine rote Jacke an. Das sieht irgendwie aus wie so ein chinesisches Design in Rot. Und er steht gegenüber und hat nur ein Handtuch um die Hüfte. Und ne, die beiden schäkern halt so ein bisschen rum. Und er, was macht er? Ich glaube, er nimmt das Handtuch ab und zeigt sich von hinten oder so.
Genau, er zeigt seinen Po. Er hält dann quasi das Handtuch noch so vor seinen Penis und dreht sich dann so um und zeigt so seinen Po. Ich meine, dieser Mann da gegenüber, der ist halt auch sehr muskulös. Das ist schon so ein sehr stereotyp muskulös, schöner Mann mit so breitem Lächeln und Haar und Brustmuskeln und Muskeln und überhaupt und Hintern und keine Ahnung.
Ja. Und dann macht sie halt ihre Bluse auf und zeigt halt so eine Brust,
ja,
was ich
so
immer so witzig finde.
Ich finde das auch so strange, einfach so kurz mal den Bub rausholen und
so
wieder zumachen.
Eine Brust zeigen, also.
Aber nur eine.
Irgendwie. Ja, aber irgendwie, das ist Miranda so, sie macht das halt da. Bisschen diese ganze Storyline. Naja, jetzt sind wir mit Carrie und Seth wieder in einem Coffeeshop und sie sind halt auf ihrem Date. Also Carrie hat ihn angerufen und so ein bisschen, sie reden jetzt auch über die Therapie und machen sich auch so ein bisschen lustig darüber und ne, es ist halt so, ja. Also sie, was jetzt auch ein bisschen komisch ist, sie bonden jetzt so ein bisschen über die gemeinsame Erfahrung bei Dr. G in Therapie zu sein und mehr sieht man eigentlich auch erstmal nicht.
Was ja auch mal ganz nett ist, dass das so ein nettes miteinander
und
essen ist.
Sie sagt ja, dass sie ihn mag. So.
Ja.
Und dann sagt er, dass er sie auch mag. Und ich finde, das ist schon mal irgendwie, also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Fortschritt sehen kann, aber sie redet mal über sowas wie Gefühle. So, im weitesten Sinne. Und das ist was vielleicht gar nicht so oft vorkommt und das vielleicht auch mit der Therapie zu tun hat. Ich will es jetzt nicht zu groß machen, als es ist, aber wo ich kurz einen Moment hatte vorhin so, oh, Carrie ist gerade hier wirklich offen und sagt, hey, ich mag dich. So.
Ja.
Und kann man ja auch einfach mal sagen. Ist ja auch nichts Schlimmes dran. Und ich finde das auch das ist so ein Ding, dieses, nein, man muss das immer zurückhalten und dann muss das der andere erst sagen. Und ich denke, sag das doch. Also, man muss ja nicht gleich sagen am ersten Tag so, oh Gott, ich bin so verliebt in dich. Aber einfach zu sagen, hey, guck mal, ich mag dich, ich verbringe gerne Zeit mit dir, was auch immer. Das ist doch schön. Mhm. Wer freut sich denn nicht, sowas zu hören? Das ist doch toll. So. Und deswegen war ich hier kurz, habe ich kurz ein Sternchen vergeben.
Ja, und Miranda ist jetzt beim Einkaufen und da trifft sie den nackten Nachbarn. Erstmal, also sie sieht ihn plötzlich, erstmal versteckt sie sich so aus Impuls und dann, ja, laufen sie aber beide so durch den Supermarkt und sie will ihn dann halt schon ansprechen und das finde ich mega cool, dass sie so mutig ist und ihn dann anquatscht und sagt so, ja, hi, ne, ich wollte nur
Hallo sagen.
Und dann passiert das Schlimmste, oh mein Gott. Er sagt halt so, ach ja, doch, stimmt, ich erkenne dich. Du bist doch die, die unter dem Typen wohnt, mit dem ich seit ein paar Wochen flirte.
Ja.
Scheiße. Ist
voll Fenster vertan einfach. Wunder. Also sie hat es ja die ganze Zeit missgedeutet. Das ist Wahnsinn. Wobei, ich finde das beachtlich. Ich finde, er sieht jetzt vom Nahen so anders aus, ich hätte ihn nicht erkannt. Hättet ihr ihn
Keine
erkannt?
Ahnung.
Ja,
ich
natürlich.
Weiß es nicht.
Ich hätte ihn nicht erkannt.
Ja, ja doch.
Aber das
aber,
ist so.
Also irgendwie verstehe ich diese Storyline auch nicht so richtig. Ich weiß nicht so richtig, was sie uns geben oder zeigen soll. Soll man mal mit seinem Nachbarn flirten?
Vielleicht
nicht empfehlen. Mirandas
verrückte Seite vielleicht.
Ja,
keine Ahnung,
ich war so ein
weiß
bisschen so, was passiert hier eigentlich und warum wird das hier gerade erzählt? Weil ich nehme jetzt nichts so wirklich aus der Sache mit, außer wenn du vielleicht sagst, okay, wir hören das auch mal gern ein bisschen crazy, aber das wissen wir seit der letzten Folge auch schon, dass sie ja gerne auch bereit ist, auf solche Situationen einzugehen. Aber ja, ja, dachte ich so, also bitte, bitte nicht nachmachen, würde ich hier einfach mal sagen, weil im schlimmsten Fall muss man umziehen oder so und das ist ja, ja auch blöd.
Im schlimmsten Fall ist es halt nicht nur so ein Missverständnis, ja, sondern der Typ steht dann halt irgendwann vor der Tür und will nicht mehr gehen. Also das ja, finde ich das sowieso das Schlimmste.
Ja. Ja, weiß ich nicht.
Ja, irgendwie komische Story. Auch ja, irgendwie, also ja, irgendwie egal ich, auch.
Ne? Nehmen wir nichts von mit.
Ja. Wie die nächste.
Dann nehme ich auch nichts von mit.
Die nächste, jetzt ist Sam wieder bei Don und da gucken sie halt das Spiel und Sam freut sich halt. Ne? Sie will halt auch wieder, dass sie gewinnen, weil dann gibt es wieder guten Sex und dann ne, ist das Spiel vorbei und sie will knutschen und er sagt dann so, ja, nee, 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 jetzt nicht, jetzt spielen die, nee, also jetzt irgendwie eine andere Sportart, Baseball oder sonst was. So von wegen jetzt, wo Basketball vorbei ist, kann ich wieder Baseball gucken oder sonst was und macht einfach das nächste Spiel an und das ist jetzt einfach dann Sams Punkt, wo sie sagt, ja nee, kein Bock, ständig darauf zu warten, ob irgendeine Mannschaft gewinnt und geht halt einfach nach Hause. Und das ist das Ende dieser Geschichte.
Deswegen, also diese Geschichte hätte man so getrost rausstreichen können, sie hätte niemandem gefehlt. Also ich verstehe es nicht.
Mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Charlotte-Geschichte in dieser.
Nee, haben wir auch nicht.
Nee, weil wir mussten zu viele sinnfreie andere Geschichten.
Ja, das stimmt. Ja. Aber Charlotte hat irgendwie gar nicht so richtig stattgefunden. Fällt mir gerade einfach gerade aufgekommen.
Hat sie auch nicht.
Vielleicht hat sie es nicht so mit Sportlern, man weiß es nicht.
Ja. Obwohl sie ja viel Sport treibt, hat sie ja gesagt. Ja, ihre Familie geht nicht zur Therapie, da wird einfach Sport gemacht. Ja, ist auch nicht zu empfehlen. Oh. Also ich finde, Sport ist wirklich ein guter Mechanismus, um stresslos zu werden und um den Kopf frei zu bekommen und unbedingt gern Sport machen, wem das hilft. Aber es ist ersetzt und wirklich, Sport ersetzt keine Therapie. Ich weiß nicht, das wird ganz oft hier so dargestellt, auch auf Social Media. Aber nein, Sport ersetzt keine Therapie, in keinem Fall.
Nee.
Punkt. Ich setze heute viele Punkte, merke ich.
Ja, finde ich gut. Carrie ist jetzt zu Hause mit Seth. Die sind nach einem anderen Date, wo sie unterwegs waren, dann bei ihr gelandet und knutschen da in der Tür. Und Carrie hat so was unverschämt Kurzes an.
Und sie sieht so toll aus.
Ja.
Oh, dieses Blau mit dem Gelb. Dieses blaue, bauchfreie Oberteil, ich glaube, es ist auch rückenfrei. Dann diese gelbe Shorts und dann noch die High Heels und diese geblümte Häkeltasche. Man kann es sich jetzt schwer vorstellen, aber zusammen sieht es fantastisch aus.
Ja, ist mega toll. Und sie bittet ihn so rein und ne, dann findet er irgendwie bei ihr das Twister-Spiel, was darum liegt. Und ja, die fangen halt an, Twister zu spielen. Und ich mag das total gerne.
Ich finde das total lustig, weil wann habe ich das letzte Mal Twister gespielt? Boah, es ist schon so lange her, aber eigentlich hat es immer Spaß gemacht. Das war lustig.
Ja, als Kind oder Jugendlich haben wir das voll oft gespielt, aber irgendwie, ich habe das auch gar nicht mehr. Nee, ich muss mir das mal kaufen.
Wir könnten eigentlich mal Twister spielen.
Wir sollten vielleicht Twister spielen.
Mhm.
Ja. Ich guck mal, ich besorge sonst mal ein Twister-Spiel.
Ja,
mach das mal.
Das wäre witzig.
Auf jeden Fall kommt es natürlich, wie es in dieser Serie kommen muss, die Twister-Position ist so, führt so in eine Richtung, dass die beiden halt vom Twister-Spiel, weiß ich nicht, haben die Sex auf dem Twister-Spiel oder gehen die ins Bett?
Nee, die rollen sich so zur Seite und dann knutschen sie so rum und am Ende sieht man sie beide
im Bett.
Aber da sind sie schon fertig.
Da sind schon fertig.
In den Laden. Und dann kommt ja eigentlich das Gespräch, was da vielleicht ein bisschen zu spät ist.
Weil Carrie fragt. Zu spät, aber.
Nein, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist irgendwie klar, dass das dann in diesem Moment dann aufkommt. Carrie fragt dann nach dem Grund, also warum Seth eigentlich zu Frau Dr. G geht und dann sagt er dann halt, er verliert immer an Frauen Interesse, mit denen er gerade geschlafen hat.
Ja.
Und es tut mir so leid, ich muss gerade lachen, aber es tut mir trotzdem leid, weil man sieht alles in Carries Gesicht zusammenfallen irgendwie.
Ja, und man denkt ja, es ist ein Witz, aber sie fragt ja ganz im Ernst, was ist dein Problem? Und dann sagt er das und dann fragt er, und deins? Und Carrie sagt, ich suche mir immer die falschen Männer aus.
Ja.
So, und dann liegen sie beide da.
Ja, was ich aber irgendwie gut finde, ist, dass sie auch so sagt, also aus dem Off, ich glaube, das ist das, was man in der Therapie einen Breakthrough nennt.
Als Durchbruch bezeichnet, genau.
Ja. Und es ist ja auch einfach so, einfach nur diese Muster bewusst zu kriegen, Und dann irgendwie zu gucken, was man damit machen kann. Ne?
Und gleichzeitig hat sie ja aber ihre Therapie beendet.
Ja.
Wo ja dachte, nee, also ich kann es verstehen, dass sie sich vielleicht eine andere Therapeutin sucht. Ja, aus dieser Situation heraus, absolut sinnvoll. Aber gleich die Therapie zu beenden, finde ich so, nee, da hast du jetzt gerade was nicht verstanden.
Und ich mag auch die Formulierung nicht. Ich habe sie nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber sie sagt, sie möchte nicht mehr, wie sagt sie das, die Blöße geben, Seth im Wartezimmer zu begegnen, wo ich mir dann denke, was für eine Blöße geben oder eben nicht geben. Also so, beide haben miteinander geschlafen,
aber
er kann es nicht so, aber
der Typ interessiert dich nicht mehr für dich, weil er dich jetzt, weil er dich flachgelegt hat und dann den zu treffen ist schon unangenehm.
Im besten Fall hattest du halt auch einen Orgasmus so und dann versucht drüber zu stehen, hätte ich mir sehr gewünscht von ihr, weil sie hat ja nichts falsch gemacht. Ja. So, sie hat ja nichts
falsch
gemacht.
Aber es ist schon hart, wenn du weißt, der Typ hatte Interesse mit dir, solange er dich noch rumkriegen konnte und danach interessiert er sich nicht mehr für dich. Ist halt schon, das ist was, was, also ich finde, das ist schon was, was verletzend sein kann.
Das ist richtig verletzend und wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, das ist der erste Mann jetzt nach Big.
Nach Big, ja. Das stimmt auch wieder.
So, ja. Dürfen wir auch nicht vergessen und ich glaube, wenn man dann wieder so reingeht ins Dating-Game und dann kriegt man wieder gleich so eine Klatsche, oh, also wirklich. Vielleicht will man auch mal eine Klatsche verteilen, also so blöd, dass ich wollte das jetzt nicht so blöd sagen, aber das ist schon ein bisschen mies, wenn du von ihm so eine Klatsche kriegst und dann kriegst du da gleich wieder eine und auch noch so eine, naja, wo du denkst, ja toll, supi, also danke für nichts.
Aber ich finde, dass das Gute ist, dass sie hat es jetzt, es war ja nicht so ernst und der Schluss der Folge ist dann ja auch, dass Carrie am nächsten Morgen, es läuft wieder I Will Survive, sie ist wieder zu Hause, sie macht ihr Bett neu, so sie ist richtig in charge. Also sie ist so, ne, ich mache hier die Sachen, wie ich die brauche, ich räume hier auf, ich miste aus, ich beziehe das Bett neu und ist richtig, also repräsentiert ja richtig so eine freie, selbstbestimmte Person irgendwie. Und das mag ich irgendwie. Also, dass da irgendwie so diese Stärke des Single-Seins, also ist jetzt sehr weit interpretiert, aber irgendwie es wird so positiv dargestellt einfach.
Ja. Also ich würde ja auch, also ich kann dann auch, also I Will Survive ist toll, aber Believe von Cher ist auch gut. Hm. Ich finde, es ist auch so ein
Strong
Power-Song.
Strong Enough ist auch gut.
Strong Enough ist auch gut. Also überhaupt Cher, einfach das ganze Cher-Oeuvre einmal spielt, ist auch gute
Werk.
Songs. ja. Das finde ich gut. Muss ich irgendwie dran denken, weil das, also wenn ich Cher höre, das gibt mir dann auch immer was. Dann bin ich immer so, bin da. Ja.
Es gibt von Davina Michelle, das ist eine niederländische Künstlerin, gibt es I Love You, But I Love Me More. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles Lied.
Vielleicht müssen wir langsam mal eine Playlist erstellen.
Ja, da wäre ich auch für.
Ich habe auch heute drüber nachgedacht.
Ja, lass das
mal
machen.
Songs aus der Serie, aber vielleicht auch
Songs, die wir
Songs,
da
ja, die wir sehen
rein,
in dem
die wir sehen,
Moment.
Hören.
Oh Gott, da müssen wir nachträglich nochmal alle Folgen gucken.
Okay, Playlist kommt.
Playlist kommt.
Genau. Eigentlich cool. Fazit der Folge, geht zur Therapie. Macht einfach.
Mehr
auch
kann
so,
man
muss nicht schlimm leiden. Man muss nicht so schlimm leiden. Man kann da wirklich einfach mal hingehen und Schlimmeres abwenden.
Ja.
Weil eigentlich müssen wir alle in Therapie.
Und einfach Sportfans, einfach nur Sport
abschaffen.
Mögen reicht auch. Nein, nicht abschaffen, aber einfach nur den Sport mögen. Reicht halt auch.
Ich frage mich halt, warum muss es so extrem sein und warum muss es mit anderen Dingen zusammengebracht werden, die halt gar nichts damit zu tun haben?
Ja, nee, aber ich finde mit Abschaffen, also dieses Verhalten, ich denke immer an diese ganzen Regionalbahnen, dieses Verhalten, dass man da so den Raum einnimmt und das für andere so unangenehm macht, finde ich, kann man doch mal abschaffen.
Das kann man auf jeden Fall abschaffen, weil damit macht man ja nicht gerade Werbung für den Verein, dass man sagen würde, ach, da möchte ich jetzt auch mal gern hingehen. Das ist doch nicht positiv, das ist eher negativ besetzt dann. Finde ich schade. Ich möchte mehr Positivität im Sport. Allgemein.
Ja, gut. Punkt.
So.
Ja, okay. Ja, die nächste Folge, die bevorsteht, heißt Einer fürs Bett oder auf Englisch The Fuck Buddy. Das ist Folge 14 von Staffel 2. Und die wird bestimmt auch schön.
Ach, mit Sicherheit.
Das hast du schön gesagt, Judith. Bestimmt.
Mit Sicherheit
bestimmt
wird
die schön.
Das. Ist ja mit uns.
Genau.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Ja, na dann, danke euch allen fürs Einschalten. Ihr dürft natürlich gerne wieder mit 5 Sternen bewerten oder mit einem Daumen hoch. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
Ja.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss. Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Jute Trauwald. Text, Schnitt und Produktion: Alessa Brings, Karin Eckhold und Jute Trauwald. Grafische Gestaltung: Jana Linder. Musik: Johannes Meyerhöfer und Jude Trauwald.